Podcast hier an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Crazy Time.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist der 25. April 2021. Sie hören Fest und Flauschig bei Spotify. Und Sie hören es schon an der druckvollen Anmoderation. Es ist eine ganz besondere Sendung heute an diesem heiligen Sonntag. Olli Schulz befindet sich heute in einem der schönsten Bundesländer Deutschlands, kann man wohl so sagen. Ne?
Das kann man sagen. Yeah. Hello und herzliche Grüße aus dem Saarland. Ich bin immer noch unterwegs auf Reisen, befinde mich hier, habe ein neues Mikrofon. Das sollte die Aufnahmesituation deutlich besser machen. Jan, ich sehe einen gestriegelten, leicht impulsiven Entertainer der alten Schule, der ordentlich Dampf auf dem Kessel hat. Heute am Sonntag, den wievielten, was hast du gesagt?
Sonntag ist der 25. April 2020. Jetzt meine Güte, das sollten wir wenigstens am Anfang noch hinbekommen, das richtige Datum zu sagen. Herzlich willkommen bei Spotify. Olli hat schon Latte Macchiato drin. Ich habe mir schon so ein halbes Bier reingezwiebelt, weil es ist eine Woche der Emotionen. Nicht nur, dass wir die Hälfte der Emotionen, die wir über hatten, bei Boomer Cringe Ausgabe Nummer 16 am Mittwoch schon abgeladen haben, wegen der Kanzlerkandidatenkür. Nein. Es ist eine Woche der Emotionen, denn am Donnerstagabend tröpfelte es so langsam rein, erst in meinem Arbeits-Slack-Kanal. Dann habe ich die ersten Zeichen auch schon bei Twitter gesehen. Eine gigantische Kampagne von Deutschlands besten Schauspielern berührt uns alle. Ich sag's mal erstmal wertneutral, emotional. Wann hast du zum ersten Mal davon erfahren, Olli?
Ebenfalls gestern Abend, am Donnerstagabend habe ich davon erfahren und habe sofort auch Druck auf den Kessel gehabt und dachte, ich muss sofort ein Statement loslassen. Habe auf meiner Insta-Story das legendäre Video von
Wie dumm kann man eigentlich sein?
Bis mir 10 Minuten später nicht nur einen Hörer, sondern viele Hörer unserer Sendung Links von diesem besagten Herrn geschickt haben, der selber volle Pulle dabei ist, gegen Masken, Corona-Leugner und all den ganzen Scheiß mitfährt. Natürlich alles im Deckmantel der Freiheit. Die großen Sätze fangen alle an. Wir alle brauchen unsere Freiheit. Wir alle wollen kämpfen. Es geht um die Freiheit. Die Freiheit ist momentan das A und O. Das ist das Wichtigste. Jan, was soll ich sagen? Ich habe davon erfahren, genauso wie du reagiert. Wir haben uns heute Morgen, ich glaube um 7.30 Uhr kam von dir die erste SMS rein.
Ich bin aufgewacht von der eigenen Wut. Was passiert ist für alle Leute, die unterm Stein gewohnt haben, an die ganzen Steinasseln, die diese Woche richtige Sachen machen mussten und sich nicht um Medien kümmern konnten. Sind nicht Deutschlands größte Schauspieler, aber angeführt von Deutschlands größtem Tatort-Rechtsmediziner, Jan-Josef Liefers. Ein Mann, der schon 1989 auf dem Alexanderplatz letztlich die Mauer mit seinen Worten zum Einsturz gebracht hat, hat sich mit vielen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, unter anderem Heike Makatsch, Dietrich Brüggemann.
Ja, die hat das sofort nach 3 Stunden wieder zurückgezogen.
Ja,
das
kann man vielleicht. Es gibt eine große Kampagne, eine große Schauspielerkampagne. Ich weiß nicht genau, was der Sinn dieser Videos, dieser 53 Videos, die bei YouTube reingestellt worden sind, sein sollte. Es roch so ein kleines bisschen danach, dass man, ich glaube, wenn man Schauspieler ist und es gewöhnt ist, immer im Mittelpunkt zu stehen, dass wenn man das ein Jahr nicht hat, dass man, wenn man keinen Applaus bekommt, einfach verrückt wird. Und ich glaube, das ist passiert. Ich kann auch diesen Impuls verstehen, aus dem heraus diese Videos gemacht wurden, nämlich, dass alle genervt sind von allem. Und das Infektionsschutzgesetz wurde diese Woche durch den Bundesrat gepeitscht. Der Bundespräsident hat es unterschrieben. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Ausgangssperre ist, finde ich, total problematisch auf Bundesebene implementiert.
Das ist ganz schlimm.
Das ist total schlimm. Als würde es nicht vorher 7 verschiedene andere Sachen geben, die man effektiv machen kann, bevor man die Menschen, die ohnehin jetzt ein Jahr lang nichts machen konnten im Privatbereich, keine Zerstreuung, keine Freunde sehen durften, die dann abends auch noch einzusperren, anstatt dass man ein Unternehmen mal zwingt, vernünftig zu testen, wird einfach eine Ausgangssperre verhängt.
Finde ich super, dass du das sagst, weil wir sind nur, weil wir diese Aktion kritisieren werden gleich, sage ich mal, trotzdem auch... Sind wir auf alle Fälle auch absolut, also ich jedenfalls in meinem Fall, nicht zufrieden mit diesen Veranstaltungen, die gerade stattfinden. Und das große Problem, was diese Regierung gerade uns beschert ist, ich habe Videos bekommen, wie irgendeine alte Frau von 5 Polizisten festgenommen wird, weil sie keinen Personalausweis dabei hat, sie wehrt sich dagegen und durch diese Scheiße, durch dieses gesamte Chaos, was wir seit einem Jahr haben, ist sowohl Polizei als auch Bürger in einem Dauerkriegszustand, jeder hasst den anderen und ich glaube, viele Polizisten würden vieles Liebere tun, den Dienst woanders schieben, als jetzt irgendwelche Leute nach Hause zu schicken. Es ist ein unglückliche Bilder, nicht nur richtig unsere tragische Bilder, es entsteht dadurch eine Menge Wut durch diese Fehlentscheidung und jetzt gerade nochmal mit dieser Ausgangssperre, die meines Erachtens völlig sinnlos ist, wenn man zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nicht rausgehen kann, jetzt wo der Frühling losgeht, anstatt ganz andere Sachen wirklich in den Fokus zu rücken, dann ist das wirklich eine richtig schwache Leistung.
Ja, und so rein verfassungsrechtlich, bevor man dieses Grundrecht einschränkt, gibt es doch vorher wesentlich mildere Mittel, die man anwenden kann, um die Pandemie einzudämmen. Du musst da die Leute nicht einsperren oder eine bundesweite Ausgangssperre verhängen. Das ist irgendwie ein kleines bisschen too much und das traut sich einfach keiner Unternehmen anzupacken. Aber das haben wir alle schon tausendmal abgearbeitet.
Das haben wir alles tausendmal, aber das muss man auch noch mal kurz betonen, bevor wir auf diese wirklich fragwürdige Aktion von, ich glaube, 53 Elite-Schauspielern, ich glaube, ich kenne Elite. Fünf.
Also ich sag mal
genau. Ich kenne, glaube ich, nur 5 Schauspieler, von der Rest ist mir eigentlich unbekannt.
Genau.
Und diese 5 haben sie meiner Meinung nach auch, glaube ich, ganz schön beschwatzen lassen und ich glaube nicht, dass da eine Menge hinterfragt wurde, bevor die einfach Ja gesagt haben. Alle sind genervt, Jan. Wir sind genervt. Ja. Jeder ist genervt. Jeder denkt, er muss irgendwas tun. Aber das war nun mal wirklich das komplett Falsche. Und da können sie jetzt noch so viel sagen, wir lassen uns nicht in die rechte Ecke drängen. Aber wenn Attila Hildmann 10 Minuten, nachdem die Scheiße losgegangen ist, auf dem Telegram-Kanal, das sofort supportet und sagt, Applaus für Jan-Josef Liefers, dann würde ich doch mal überlegen, ob das eine schlaue Aktion war.
Ja, und es nützt auch nichts, im Nachhinein dann die große Medienoffensive zu machen. Am Freitagabend Jan-Josef Liefers zusammen mit Armin Laschet bei 3:09. Da wird ein Medientermin nach dem anderen wahrgenommen, um irgendwie sich nochmal zu erklären. Martin von Mauschwitz, ein tolles Interview bei WDR aktuell, hat Jan-Josef Liefers wirklich mit den richtigen Fragen auseinandergenommen. Ich weiß, alle wollen was machen, alle sind frustriert, alle sind genervt. Und zwar jetzt wirklich anders als noch vor einem Jahr, völlig unabhängig vom Berufsstand. Es gibt im Grunde genommen, natürlich gibt es noch Leute, die wahnsinnig privilegiert durch die Pandemie kommen und man muss einfach mal ehrlicherweise sagen, wir gehören mit unserem Audiojob hier und dass wir irgendwie Podcasts machen können, eindeutig zu dieser Fraktion, dass wir es wirklich das Glück haben, einen Job zu haben, der funktioniert in der Pandemie. Trotzdem ist aber auch bei uns der Fall, dass wir natürlich im Privatleben in dieser ganzen Homeschooling, Schule auf Schule zu Scheißmühlen stecken, wie alle anderen auch, dass die beruflichen Umfelder zusammenbröseln und die Leute den Verstand verlieren. Allen geht's nicht gut. Aber dann diese diese Variante des Frust aus...
Was ist das überhaupt für eine Variante? Ist das ironisch? Was soll das, dieses macht alles dicht? Was soll dieser ironische, völlig sinnlose Kontext, in dem das da steht?
Es ist letztlich glaube ich, diese Aktion, die Jan-Josef Liefers da anführt, der größte Erfolg der Querdenkerbewegung in Deutschland. Die ist nämlich wirklich durch diesen Vorstoß von diesen wirklich unsagbar dummen Schauspielern, und das muss man einmal sagen, man muss kein rechtsradikaler Vollnazi sein, kein echter Rechtsextremer.
Und man muss auch kein Querdenker sein.
Man muss kein Rechtsextremer sein, um rechtsextreme Narrative zu verbreiten oder irgendwie zu...
Oder die auch zu unterstützen in ihrer Dynamik, genau das Gleiche verbreitet.
Es reicht einfach ein kleines bisschen doof zu sein und sich irgendwie gefangen genommen zu fühlen von seiner eigenen Eitelkeit und dann irgendwie nicht aus sich rauskommen und dann einfach unterschreiben, ohne Ahnung zu haben. Ich fand das total aufregend.
Da sind auch Typen bei wie Dietrich Brüggemann, da frage ich mich, ob der Lack gesoffen hat. Der spielt in so einer Band Theodor Shitstorm und ich weiß gar nicht, was der da eigentlich zu suchen hat und so selbstgerecht und von sich selbst eingenommen, da so einen Text loszulassen und zu denken, das ist jetzt wichtig für unsere Gesellschaft, da frage ich mich echt, was fräsen die sich da ins Hirn rein, dass man jetzt meint, mit so einer Aktion was Gutes zu machen, die nicht einen positiven Ansatzpunkt bringt.
Ja, wirklich absolut destruktiv, und ich frage mich, ob wie das sein kann, dass 53 Menschen offensichtlich absolut ein Jahr lang keinen Kontakt zu irgendeinem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin im Pflegebereich haben. Offensichtlich keinen einzigen Arzt im Freundeskreis, der vielleicht mal vorher mit denen ein kleines Wörtchen hätte reden können. können und sagen können, pass mal auf, ey Jan Josef, bei uns in der Intensivstation, da sterben die einfach die 35-Jährigen weg. Meinst du, ob das jetzt wirklich so eine geile Idee ist, so noch mit so einem Restschwung aus der DDR-Bürgerbewegung hier zu versuchen irgendwie, was, das ist ja, ja wirklich so. Ich glaube, Jan Josef Liefers hat es nie überwunden, dass er da einmal irgendwie Ende der 80er Jahre seine großen 5 Minuten hatte und auch wirklich toll was bewegt hat und es war ja wirklich damals echt wichtig, aber ab und zu sollte man vielleicht so einen kleinen Reality-Check machen, ob das wirklich eine geile Idee ist, die man da gerade macht. Und das ist wirklich
eine absolute Katastrophe. Ja, das ist absoluter Scheiß. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Ulrich Tucker ein großartiger Schauspieler ist und auch Jan-Josef Liefers, den Tatort ich gerne gucke. Das hat nichts damit zu tun. Es ist überhaupt kein Gebäsche gegen Leute und irgendwann steht man sich sogar mal vielleicht wieder gegenüber. Aber das war wirklich so eine dumme Aktion, dass mein Puls hochging. Ich habe übrigens, nachdem ich das gepostet habe, mit dem wie kann man so dumm sein, auch von vielen Followern Fragen bekommen, was ich denn daran so geil finde, dass diese, ich finde nichts geil an dieser ganzen Aktion von der Regierung. Ich finde auch nichts geil an der Ausgangssperre. Ich finde das alles genauso scheiße wie ihr. Nur ich will das nicht noch befürworten durch den destruktiven Quatsch. Ich finde auch richtig, meine Konzerte im Juni sind alle wieder wahrscheinlich weg. Können nicht gespielt werden, die ich gerade angekündigt habe. Es ist scheiße. Es nervt mich. Ich würde am liebsten auch irgendjemandem die Schuld geben. Ich weiß, wer daran schuld ist. Es bringt aber nichts, die ganze Zeit entweder art destruktiv zu sein, irgendwie in die Querdenker, also Richtung zu schlagen, weil man, das ist ja das Problem, das du hast. Du kannst einfach momentan kotzen und hoffen, dass es irgendwann eine neue Regierung gibt. Oder eine neue Regierungsform sogar, ganz ehrlich. Und eine neue
Veränderung.
Und dass die Fehler daraus werden. Und irgendwann wird diese ganze Scheiße ja aufgearbeitet, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und da werden noch einige Schuldige irgendwie alle Fälle. Nein, da werden keine Köpfe rollen. Aber das muss irgendwie aufgearbeitet werden, dass wir es ein Jahr nicht hinkriegen, einen Lockdown zu machen, dass daran Menschen sterben. Und zwar nicht gerade wenig.
Ja, 85.000 Leute geschätzt bis heute. Und das sind nur die Leute, die gezählt wurden und die Leute, die nicht registriert werden, sind wahrscheinlich noch wesentlich drüber. Und ich habe diese Woche diesen Gedanken gehabt, oder nach dieser unsäglichen Aktion, kann man noch mal betonen, so wie wir jetzt regiert werden, werden wir seit 16 Jahren regiert. Nur wahrscheinlich merken wir es jetzt erst gerade.
Ne? Also dieses weil wir zum ersten Mal in einer Krisensituation
sind. In einer richtigen, echten Krisensituation und dann dieses ewige Gebücke vor der fucking Wirtschaft. Und dann sitzt der, dann, ich verstehe nicht, wie das nicht sein kann, dass keine Testpflicht eingeführt wird. Dass am Ende immer steht, und wir würden uns freuen, wenn die Wirtschaft sich daran halten würde. Muss aber nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite
ist das komplette... Ja, dass da keine Pflicht eingeführt wurde, bis heute nicht.
Ja, das ganze Privatleben drunter. Okay, Ordnung, die Gefühle ordnen.
Eigentlich wollte ich dich beruhigen, Jan, das reg ich mich schon wieder auf.
Aber man muss wirklich mal sagen, diese Schauspieler-Scheißaktion, Schauspieler sollten wirklich daran denken, dass die Rollen, die sie spielen, nichts mit ihnen persönlich zu tun haben. Nur weil man 30 Jahre lang im Münsteraner Tatort ein Rechtsmediziner ist, hat man kein Medizinstudium. Und man ist wirklich nicht in der Lage, auch nur einen ernsthaften, gescheiten medizinischen Gedanken zu fassen. Und auch wenn man der Jan-Josef Liefers der Bürgerbewegung der DDR ist und wirklich auch mit dem Hut auf und mit Radio Doria viel für den Regionalliga-Bereich der deutschen Musikindustrie getan hat, muss man am Ende vielleicht ein kleines bisschen überlegen. Und ich fand es sehr aufrichtig, was Kida Ramadan in seiner Insta-Story gesagt hat. Er wurde auch
eine ehrliche, einfache, trockene Art.
Ich hab's auch gesehen. Ich finde das total geil. Der sagt, der hat mir irgendein Vogel was erklärt. Ich habe das nicht verstanden. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Wenn man wirklich ein Top-Promi ist, mit einer gewissen Verantwortung für seine Reichweite und mit einer gewissen Verantwortung für seine Mitmenschen, check wenigstens, was du da machst. Und dann nicht irgendwie in so eine Scheiße reinlaufen und hinterher sagen, das ist Kunst. Kunstfreiheit ist kein Deckmantel, den man sich zum Schutz umlegt. Kunstfreiheit ist ein Sockel, auf den man sich stellen muss. Das ist nicht wo man Scheiße verbockt und hinterher sagt, ich habe hier Kunstfreiheit, sondern das muss man sich alles immer vorher überlegen. Und das ist wirklich nicht vorher überlegt. Diese ganze Geschichte, und das siehst du auch dann daran, Heike Makatsch zieht nach 24 Stunden zurück, Kostja Ullmann auch.
Hat mich wirklich gewundert, dass Ken die da Duken mitgemacht, weil ich, so wie ich Heike Makatsch einschätze, wird die, wenn die sich das anguckt, auch nicht denken, dass das eine schlaue Aktion war.
Nein, das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Da sind echt ein paar integre Leute dabei und sich dann da so, das ist das deutsche Imagine. Es gab vor einem Jahr mal so eine komische Covid-Startgeschichte in Amerika, wo auch irgendwie Promis gefragt wurden, die einfach dazu gesagt haben bei irgendeinem Typen, der die belabert hat. Und jetzt sind diese fucking Videos draußen und ich hoffe jetzt nur, wir sehen jetzt heute Abend 3:09 nicht. Ich weiß nur, dass heute Abend Armin Laschet und Jan-Josef Liefers bei 3:09 bei Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers sitzen. Ich kann nur erstens hoffen, dass Armin Laschet...
Vielleicht ist das so.
Ja, ich kann nur hoffen,
dass wir eigentlich kurz unsere, wir nehmen am Freitag auf, wir sind der gläserne Podcast, ja. Müssen wir eigentlich kurz Pause machen, nachher um mal reinzugucken.
Ja, aber ich kann nur hoffen, dass Armin Laschet und Jan-Josef Liefers keine Handynummern austauschen, weil dann sehe ich echt schwarz für die nächste Pandemie, wenn die beiden sich bei der nächsten großen Krise dann irgendwie runterreden in die Spirale. Der Mann, der auf Henrik Streeck reingefallen ist 12 Monate lang, dann irgendwie mit Kurzwahl zu Jan-Josef Liefers, und ich kann echt nur hoffen, dass das aufhört, dass Jan-Josef Liefers sich da versucht, aus der Scheiße zu reden. Einfach mal sagen, ey, ein mea culpa. Wir machen auch alle 2 Wochen, bauen wir richtig Scheiße hier, mal ganz ehrlich. Und dann muss man hinterher auch mal sagen, ey, dann ist einfach dumm gelaufen, blöd gewesen, ja, und weitermachen.
Richtig. Das ist nun mal so, wenn man viel redet und sich auch manchmal rauswagt, sehr weit und manchmal auch ein bisschen überzeugt ist von seinem Ego, das, was uns beiden auch überhaupt
nicht fremd ist. Mir ist das eigentlich auch noch nie passiert.
Also ich finde, dass ich eigentlich immer ziemlich on point bin mit meinen Aussagen.
Ja.
Also wirklich.
Ja, genau.
Ich finde auch, dass du jemand bist, der immer das alles sofort relativ gut einschätzen kann, und zwar auf den Punkt. Wir sollten eigentlich Korrespondenten werden für so Ausländer, Auslandsjournal oder ähnliches, weil wir Krisensituationen ganz schnell messerscharf einschätzen.
Ja,
können.
Genau.
Ey, aber das ist richtig traurig.
Es ist ja, wirklich, okay. Ich habe mir noch 5 Sätze aufgeschrieben, die ich loswerden will, damit die Emotionen, warte mal, habe ich schon gesagt, ach so. Ach genau, als ich dann diese, wer hat's noch gepostet? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein geiles Bingo, das wirklich, also komplett alle Rechtsradikalen, die irgendwie Rang und Namen haben in Deutschland, haben diese Videos von Jan-Josef Liefers geteilt. Und ich weiß, Applaus, wenn Applaus armen Zeiten, fühlt sich jeder Applaus geil an. Aber es gibt Applaus, der einfach nicht geil ist. Und wenn Alice Weidel irgendwelche Bilder von sich postet, wo sie lächelt und sagt, oh cool, Künstler gegen Regierungspolitik und gut drauf ist, man kann sich bei Alice Weidel, der Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, eine Sache merken. Alice Weidel hat nur gute Laune, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Wenn Alice Weidel lacht, dann aus einem einzigen Grund, es geht anderen Menschen schlecht. Und wenn Alice Weidel schlechte Laune hat, dann geht es anderen Menschen gut. Das ist, oder andere Menschen sind irgendwie sicher oder fühlen sich gerade toll, dann hat Alice Weidel schlechte Laune. Wenn Alice Weidel irgendwo gut gelaunt auftaucht, dann weißt du, in ihrem Umkreis von 10 Metern gibt es gerade jemanden, der irgendwie gerade eine schlechte Nachricht bekommen hat. Oder
Mann, ey, das war aber auch wirklich die schlechteste Aktion, die man hätte bringen können. Ich muss nur mal sagen, das war wirklich die dümmste Aktion, die ich seit langem erlebt habe.
Was ich in letzter, also so dumm.
Ja.
So dumm. Und du musst nicht rechtsradikal sein. Man ist, nochmal, das sind keine Nazis.
Du musst noch nicht mal ein Konservativer sein. Du kannst auch ein linker, spiritueller Hippie sein, um so eine Scheiße
zu machen. Es reicht, im Internet zu verbreiten, reicht es vollkommen, einfach nur ein bisschen blöd zu sein. Und ein kleines bisschen zu sehr von sich eingenommen zu sein. Und das sind wir wirklich auch, ne? Aber man muss, und ich habe mich wirklich gefreut, Elias Mbarek, Ehrenmann, Christian Ulm, Nora Tschirner, Leute, die sich wirklich, und das ist, glaube ich, nochmal härter, als wenn so ein paar Fernsehfuzzis oder Podcast-Arschlöcher von außen draufhauen, aus der eigenen Branche, weil du weißt, du musst irgendwie im nächsten Tatort Ulrich Tukur mit Zunge küssen und dann vorher hast du dich bei Instagram oder Dietrich Brüggemann.
Das ist nämlich das eine Ding, was man auch sagen muss. Ich habe, wie gesagt, auch viele Mails bekommen. Ich will gar nicht rumhacken und ich möchte mich auch gar nicht, ich fand auch im Internet dieses sofort Lobkundung, das sind die Guten, das sind die Bösen, ist alles eine Scheißsituation gerade. Ich weiß, dass die alle verzweifelt sind. Ich weiß, dass da auch unter diesen Leuten großartige Schauspieler dabei sind. Das geht gar nicht darum. Es geht einfach darum, dass es eine saudumme Aktion war. Und das muss man einfach auf den Punkt bringen und sagen kurz. Weil es hilft nie. Es hilft einfach niemandem. Es macht nur schlechte Laune. Das ist wie Alice Weidel. Das ist das gleiche Prinzip. Man sagt einfach, ja, mach doch alles, lass doch die Welt untergehen. Ist alles scheiße. Dumm. Egal. Willi Herren ist gestorben.
Ja, nächstes Willi trauriges Herren
Thema.
Willi
Mann,
Herren
ey, das ging mir
gestorben.
Wirklich ans
das
Herz.
Gibt's doch gar nicht. Der ist einfach gestorben und wirklich, habe ich noch irgendwie vor einem Jahr, war noch in einer Sendung bei Lass dich überwachen, netter Typ, immer ein bisschen drauf und es ist die Geschichte auch wirklich wahnsinnig tragisch. Ein absolutes Kölner Original, ist 45 Jahre alt geworden, ist schon Großvater gewesen, also hat echt gelebt, muss man ja, wirklich sagen.
Ja, hat auch 2 Kinder und ich bin, glaube ich, ganz froh darüber, dass ich bin ihm ein paar Mal begegnet, ich bin ganz froh darüber, dass gerade so viele andere Themen herrschen, weil die Häme und Spott, die Bildzeitung natürlich bringt, Überdosis, natürlich hat er Drogenprobleme gehabt, das wusste auch Sat.1, das wissen all die ganzen Programme RTL, die in der 1000 Palmen unter Promis oder wie die ganze Scheiße heißt, einladen, die wissen alle, dass der Drogen- und Alkoholproblem hat. Und niemand hat ihn wahrscheinlich da irgendwie unterstützt. Das war ein lieber Kerl. Ich habe dem ein paar Mal bin ich dem begegnet. Und mir tut das irgendwie leid. Und mir tut es wirklich leid, weil dem, ich weiß nicht, ob man hätte den retten können. Das war kein schlechter Mensch. Das war ein einfacher, korrekter Kölner eigentlich.
Ja, total. Und auch wirklich tragisch, hat dann irgendwie seinen Reibekuchen-Foodtruck eingeweiht und ist dann in so einer Party versackt. Das ist so, es ist wirklich tragisch. Herzliches Beileid. Es ist wirklich keine schöne Geschichte.
Auch an seine, herzliches Beileid an seine Frau. Ich glaube, die hatten sich gerade getrennt und an seine Kinder und alles. Das ist eine Scheißgeschichte. Und wie gesagt, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich darüber lustig machen kann, dass der ein besoffener, verdrogter Typ oder sonst was war. Das war auch ein Typ. Ich bin, habt ihr mal begegnet? Der, auf einmal, es war in Berlin und ich musste irgendwo hinfliegen nach Köln, glaube ich, zu unserer Sendung. Auf einmal brüllt einer quer durchs Gate: Olli Scholz! Ne! Ich drehe mich und es ist Willi Herrin. Kommt auf mich zugelaufen. Das gibt doch gar nicht, Mensch! Du hier, wir haben uns bei Joko und Klaas gesehen. Umarmt mich, drückt mich. Ich gucke ihn an und meine, na Willi, wie geht's denn dir? Und er guckt mich an und meint, schlecht. Geht mir nicht gut. Oh, mir geht's schlecht. Du, ich muss schon wieder hier irgendwie. Und trotz alledem hatte das was, ja, keine Acht. Rest in Peace, Willi Herrin, kann man mal kurz sagen.
Ja. So, Leute, ich hab heute so ein bisschen, sorry, jetzt ist so viel Energie flöten gegangen am Anfang.
Ist ganz gut, dann können wir jetzt ein bisschen strukturierter.
Oh Gott, ich hab mir was so aufgeregt. Es ist einfach, ich sag mal so, natürlich ist das Ganze auch ein Sturm im Wasserglas und natürlich auf eine Art auch ein bisschen lächerlich und ist am Ende einfach furchtbar peinlich und ich glaube, die werden sich in spätestens 2 Wochen echt schämen. Aber diese komische,
spaltet die Gesellschaft, Jan,
ja. Und es befächert irgendwie oder befeuert irgendwie das Feuer von Leuten, die einfach echt ungute Typen sind und die Bock auf irgendwie Hassel und Streit haben und die einfach nicht empathisch sind. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt echt am allerwichtigsten ist. Und ich finde tatsächlich, man kann das an dieser Stelle nochmal sagen, alle Leute, die diese Kampagne nicht so genau einordnen können oder sowas, oder wenn ihr jemand habt, der diese Videos teilt oder sagt, hier, guck mal, da macht's einer richtig, einfach nochmal Charité intensiv vom RBB anschauen und wer danach noch.
Aber auch nur, wenn ihr wirklich gute Nerven habt, weil das ging mir wirklich richtig nah. Das ist nicht witzig und das ist auch nicht irgendwie, das gucke ich mir mal an, weil ich mal kurz eine coole Doku sehen will.
Nein, es ist wirklich sehr hart, aber wenn man das gesehen hat und wenn man nur ein kleines bisschen irgendwie sich in andere Menschen reinversetzen kann, dann ist das eine Sache, die einem sehr nahe geht und dann frage ich mich, wenn man sowas gesehen hat oder wenn man zumindest so ein bisschen Awareness für das hat, was um einen rum gerade passiert, verstehe ich einfach nicht, wie sowas passieren kann. Und wirklich der Gedanke, haben die denn niemanden in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis oder nur in der Nachbarschaft, der irgendwie im Gesundheitsbereich arbeitet? Ich kenne jetzt schon 2 oder 3 Leute, die wirklich entweder schwer erkrankt sind, einen Fall, wo wirklich das leider nicht gut ausgegangen ist am Ende und das ist doch nach einem Jahr Pandemie mit 85.000 Toten in ganz Deutschland, kennt jeder über Ecke eine Geschichte mindestens und ich frage mich, wie das sein kann.
Oder irgendjemand, der wirklich in solchem Bereich arbeitet, ja, der einem was erzählen kann darüber. Naja, manche Leute haben halt auch eine gute Zeit gehabt das ganze Jahr über, zu Hause in ihren hellen, Instagram-mäßig hellen, weißen Wänden. Diese Wohnung von denen waren auch alle so wie von reichen Instagrammern. Alles weiß, alles hell, kaum Möbel in der Wohnung, alles gleich. Hört auf damit, werdet wieder Messi wie ich, fangt an zu sammeln, habt alle CDs in der Ecke, dann lebt die Wohnung, wirklich. Findet mal eine alte Socke wieder, die ihr 2 Jahre vermisst habt, unterm Sofa. Ah. Das ist Leben, oder?
Ja, sehe ich auch so. Ey, weißt du, was mir passiert ist diese Woche? Ich habe Essensreste habe ich auf den Balkon gestellt und habe die dann aber vergessen. Es ist ohnehin so die derzeitige Situation, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Es ist gar nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe super viel zu tun, obwohl es eigentlich schon so ist, aber ich habe das Gefühl, weil alles so viel parallel läuft und alles so durcheinander ist, dass ich irgendwie, alle sind irgendwie runter bei den Nerven, ich merke das an mir auch. Und ich vergesse zum Beispiel Dinge und ich habe das Essen auf dem Balkon vergessen. Ich habe so ein Stück Roastbeef mir selber gemacht, leckeres Stück Roastbeef, wollte ich mit Remoulade essen, habe das dann schön zum Abkühlen auf den Balkon gestellt und dann habe ich das einfach eine Woche fast vergessen. Und habe ich das wirklich vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, war ich kurz noch zu Hause und habe darauf geguckt. Ein riesiges, sieht aus wie eine große Pusteblume.
Das ist eine Woche ist bei mir gar nicht.
Das Stück Roastbeef sah aus wie ein Stück, wie eine riesige Pusteblume. So ein Schimmelpilz war da drauf.
Ekelhaft, ne? Ich habe mal ein halbes Jahr einen Topf gesucht und dann gefunden auf meiner Terrasse. Und der sah aus von innen, das war Kartoffelpüree drin. Das war einfach ich habe mir in die Hölle geguckt. Das war nur so ein Schlund. Ich habe den sofort weggeworfen.
Dieses Sand, dieser Sandwurm bei Star Wars.
In den Erdboden reingefräst, bis zum Mittelpunkt der Erde.
Bei Star Wars, dieser Sandwurm, weißt du, wo die dann gefressen wird, wo Han Solo gefressen wird, von dem Sandwurm. So guckst du in den Kartoffelpüree-Pott rein. So ein fetter Schlund.
Ja, so ist es tatsächlich. Es ist ekelhaft. Nee, ein bisschen mehr Ordnung ist inzwischen bei mir tatsächlich eingekehrt. Jan, ich habe auch einige Themen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Musik draufpacken, damit wir kurz durchatmen, ich mir nochmal so ein köstliches Getränk holen kann.
Und, ich habe einen leichten Heuschnupfenhusten. Ich muss das mal kurz sagen, weil einige Leute mich angeschrieben haben, ob ich Corona habe. Nein, wieder gestern PCR-Schnelltest. Ich werde jetzt noch enger getestet als vorher schon. Noch engmaschiger. Es sind auch nicht mehr die Schnelltests, sondern die PCR-Express-Tests, also richtige Labortests. Ich habe wieder wieder, es ist wieder Heuschnupfenzeit. Hey.
Ja, herzlich willkommen im Club. Bei mir geht's ein bisschen, aber ich habe das ja auch ein bisschen. Ich möchte euch heute in der Sendung nach der Pause meinen großen Böhmermann-Moment 2021 erzählen. Was? Den hatte ich nämlich letzten Sonntag. Ja, weißt du noch gar nicht, aber es war mein persönlicher emotional, wurde mich getoucht, das Moment, muss ich erzählen. Es war bei Olli Dittrich, bei Ditsche, allerdings in einem Moment, in dem du es gar nicht gemerkt hast, weil du in deinem völligen Naturell warst.
Hab ich einen Song von dir gepupst oder was?
Nee, das erzähle ich alles. Ich packe jetzt erstmal was rauf. Ich lass mich ganz kurz mal schwärmen, Jan. Ja. Greta Van Fleet ist eine Band aus dem kleinen Kaff, die jetzt ihre dritte Platte rausgebracht haben. Viele Leute haben mich angeschrieben, dass ich diese Band unbedingt mal auf die Liste packen sollte. Ich glaube, ich habe schon mal einen Song draufgepackt. Ich war noch nie so richtiger Fan. Mir war das zu sehr 70er-Jahre-Abklatsch. Aber jetzt hat diese Band ihr Versprechen eingelöst und eine unglaublich geile Platte gemacht. Die sind 18 gewesen auf der ersten Platte, machen 70er-Rock, aber in einer modernen Art und Weise. Der Sänger ist vielleicht jetzt 23, läuft in so, sieht aus wie ein Hobbit, läuft in solchen Kostümen rum, singt barfuß auf der Bühne. Oh, so schön. Alles das, was ich uncool finde, aber die Leute lieben diese Band, weil das vier junge Typen sind, die einfach ihren Traum leben und einen unglaublichen Sänger haben, der so hoch singt, dass es androgyn, ich weiß nicht, ob man das damit bezeichnen kann, Töne am, man weiß erst gar nicht, also bei der ersten Platte, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, der singt, das finde ich manchmal so geil, wenn du so eine, so völlig von allen ab, in so Höhlen singst, ohne dass es nervt und scheiße ist und das beherrscht dieser Sänger. Ich habe mir sofort dann den Jimmy Kimmel-Auftritt angeguckt und noch einen Auftritt, der singt live genauso wie auf Platte. Und deswegen packe ich jetzt von Greta Van Fleet den Song Heat Above von der neuen Platte, den ersten Song rauf. Wirklich ein sensationell geiler Track, der irgendwas Erhabenes hat. Hast du auch was?
Ja, ich habe tatsächlich was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich musikmäßig vorbereitet bin. Ich habe heute tatsächlich 6 Songs, die ich gerne auf die Fidium bringe.
Alter,
ja, und richtig mit Aufschreiben vor. Ich sitze auch ehrlich gesagt schon seit 2 Stunden im Studio und konnte es gar nicht erwarten, bis wir aufnehmen. Weil ich mit irgendjemandem darüber sprechen musste, dem ich das noch nicht erzählt habe, wie ich mich fühle. Und ich habe das schon sehr vielen Leuten erzählt. Und zwar wünsche ich mir zum einen den Song, der jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen hochgekocht ist, der zumindest mein Gefühl für die Menschen, die da diese Videokampagne mitgemacht haben, so ein kleines bisschen zusammenfasst. Und ehrlich gesagt, muss man ehrlicherweise auch mal sagen, so ein bisschen stimmt es auch. Es ist nämlich von Jens Friebe der Song Deutsches Kino, der so ein bisschen zusammenfasst oder zumindest erklärt, woher eigentlich diese merkwürdige Langeweile kommt oder herkommen könnte, aus der heraus man so eine zynische und menschenverachtende Scheißaktion macht, die man hinterher als Kunst verkauft, weil man irgendwie denkt, man kann es sich erlauben, aber irgendwie am Ende dann auch eigentlich nicht. Deutsches Kino von Jens Friebe auf die Fili und Bumsi Playlist. Und dann habe ich eine ganz tolle Version eines meiner Lieblingssongs von The Divine Comedy entdeckt, und zwar von Ben Folds. Ich wollte eigentlich den Song von The Divine Comedy draufpacken, sah dann aber bei Spotify, dass es davon ja auch eine Version von Ben Folds gibt, die dann danach irgendwie
welcher 5-mal Song?
Songs of Love. Und das, dieser Song beschreibt vor allen Dingen sehr schön, wie ich glaube, dass Kunst ist oder Künstler sind, nämlich vor allen Dingen dann gut, wenn sie sehr genau beobachten und erst wenn sie wirklich sicher sind, dass sie sehr genau beobachtet haben und rauskommen aus ihren Stüblein, dann machen sie ihr Werk. Aber vor allem und vor dem Werk steht immer die Beobachtung der Zeit und das ist ein Song über einen Mann, der während alle draußen feiern und Party machen, nichts anderes macht, als sich Gedanken über die Welt zu machen und daraus Lieder zu fabrizieren, lyrisch. Aber in der Version von Ben Folds, bitte, Songs of Love. Und
großartige Version. Ich mag beide Versionen, aber Ben Folds kann man auch gar nicht oft genug sagen, großartiger Songwriter, der wahnsinnig toll live ist. Ben Folds Five, seine ehemalige Band, auch oft gesehen. Grandios.
Ja, wirklich. Und einen Song, den ich noch nicht auf der Fidium Pumsi Playlist habe, was mich sehr gewundert hat, der aber rausgeht an alle Leute. Also vor allem, ich habe mich so über Elias Mbarek gefreut und über Christian Ulm und über Leute, die wirklich integer sind, durch und durch, und sich einfach keinen Scheiß erzählen lassen. Und für die, und Nora natürlich auch und viele andere auch. Wie heißt die noch?
Do Sandra, they know it's Christmas time, packst du für all die
Sandra
Leute.
Sandra Hüller, wirklich mit wenigen Worten einfach, dass die Kartenhäuser zum Einsturz brachte, und das finde ich besonders schwer in Zeiten, wo es gar nicht so einfach ist, durchzublicken oder irgendwie zu schnallen, worum es eigentlich geht und was Dinge für Auswirkungen haben. Und zwar von Superpunk. Man kann einen ehrlichen Mann / Frau mittlerweile nicht auf seine Knie zwingen. Und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig an diesem heiligen Sonntag, den 25. April, und vielleicht können wir gleich noch ein Zipfelchen von 3 nach 9 mit Giovanni und Judith mitbekommen und Armin.
Oh ja, machen wir Fernsehabend. Erinnere mich dran, dass ich gleich meinen Böhmi-Moment 2021.
Machen wir. Aber es sind, guck mal, bei Giovanni und Judith sind in dieser Woche 2 Männer, die was zu sagen haben, die aufräumen müssen mit Geschichten, die über sie erzählt werden. Armin Laschet rückt alles nochmal gerade, und dann kommt Jan-Josef Liefers und rückt das, was Armin Laschet gerade gerückt hat, wieder schief.
Ja, hier sind auch 2 Männer, die manchmal was zu sagen haben, manchmal nur Scheiße labern. Hier ist Fest und Flauschig und wir sind gleich wieder da.
Also, wir haben den Fall, wir wollen hier friedlich quasi zum Bundeskanzleramt gehen, zu meiner Kundgebung. Lassen Sie uns bitte durch. Ansonsten können Sie mich auch gerne festnehmen, aber ich bin um 17 Uhr bei meiner Kundgebung vom Bundeskanzleramt. Also machen Sie bitte den Weg frei. Ich bin Unternehmer. Wissen Sie, wie viele Millionen Gelder ich an Steuern bezahlt habe? Dafür, dass Sie mir jetzt den Weg blocken?
Fest und Flauschig ist hier am Sonntagnachmittag. Es ist Spotify-Time. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr alle, hoffentlich alle gesund seid. Also zumindest die allermeisten. Genau. Es ist ihr, ja schon
ihr
Wahnsinn.
Ihr kommt gerade vom Capoeira, kommt ihr gerade. Oder ihr kommt gerade vom Sex. Ihr kommt gerade aus der Sauna. Ihr wart noch mal eine halbe Stunde mit dem Hund draußen. Oder ihr seid gerade mit dem Hund draußen. Ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs. Ihr bumst gerade im Wald, weil zu Hause die Eltern sind. Keine Ahnung, was ihr macht. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig.
Bumst im Wald, weil zu Hause die Eltern sind? Machen das junge Leute im Wald bumsen,
natürlich,
weil zu Hause die Eltern sind?
Natürlich. Ich habe oft Leute beim Bumsen im Wald erwischt, wenn ich mit dem Hund bin. Wirklich? Wenn ich draußen bin. Schon öfter. Mit meinem alten Hund, als ich noch in Lichterfelde Ost gewohnt war, da gab es so eine Hochhaussiedlung direkt an so einem Wald dran und da habe ich öfters Pärchen in Jogginghose getroffen, die sich zum Schnellficken getroffen haben.
Ah, das sind aber junge Leute oder einfach mal Leute, die was anderes erleben wollten? Einfach mal den Geruch von Laub beim Geschlechtsverkehr.
Ich glaube, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, weil die vielleicht mit 30 noch bei ihren Eltern wohnen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle hab ich wirklich öfter Leute gesehen. Das ist in Berlin halt gang und gäbe. Jetzt, wo der KitKat Club zu hat, da wird das alles ein bisschen nach draußen verlagert.
Ich finde das ja immer bewundernswert. Ich habe vor einiger Zeit, als ich beim Radio noch gearbeitet habe, bei Bremen 4, da hat Heidi Klum, die berühmte Germany's Next Topmodel Dominatrix, hat ein Sexbuch mit wunderschönen ästhetischen Fotos auf den Markt gebracht. Das hat sie damals irgendwie im Rahmen einer Werbekampagne, hat das auch unseren einen kleinen Radiosender in Bremen erreicht, wo ich damals gearbeitet habe, bei Bremen 4, liebe Grüße. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen und habe seitdem irgendwie immer im Kopf die Sextipps von Heidi Klum. Und ich muss dir mal eine Sache sagen. Heidi Klum hat mich zum allerersten Mal, bin ja mit der Bravo aufgewachsen. Das ist im Grunde genommen, bis dann der erste Geschlechtsverkehr kam, Anfang 30, war das die Zeit, eigentlich von 11 bis Anfang 30, war meine Sexualität dominiert von dem, was ich aus der Bravo kannte.
Und bei mir genauso.
Dann hat Heidi Klum mit ihrem Buch da so ein neues Türchen in meinem Oberstübchen aufgemacht, von dem man dann direkt in den Penis laufen konnte durch die Tür. Und die hat dann vor allen Dingen da erzählt, dass ihr Sexleben deswegen auch so toll sei, weil sie Rollenspiele machen würde. Und da wollte ich an dich mal an dieser Stelle fragen, wenn das jetzt nicht zu intim ist, ob du schon mal die Lust verspürt, das im Sexualbereich dich mit Rollenspielen zu experimentieren oder ob das was ist, wo du dann aus der Rolle fallen würdest und anfangen würdest zu lachen, wenn du da irgendwie im Ritterhelm.
Also ich muss dir eine Sache sagen, dass ich seit Jahren mit meinen Partnerinnen fast ausschließlich Rollenspiele spiele, weil nach kürzester Zeit der Beziehung sagt die Frau, kannst du bitte jemand anders sein? Und dann muss ich mir was einfallen lassen.
Aber ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Ich stelle mir vor, dass wenn man dann, du bist jetzt heute ein Immobilienmakler und ich bin die Kundin, die sich die Wohnung angucken will. Das ist, finde ich, im Berufsleben schon super anstrengend. Und wenn ich da jetzt auch noch im Privatleben mit Improvisationstalent gefordert wäre, aber auf so einer...
Das ist das Problem mit der Pandemie. Die Pandemie ist so allgegenwärtig, dass ich mich nicht in so eine Rolle... Also jetzt momentan, ich komme mal vorbei zum Fliesenlegen, bitte Maske auf. Weißt du, dann wird schon hapern an der geilen sexuellen Geschichte. Du musst ja der Realität entsprechen in unserem Rollenspiel. Maske auf! Sie kommen nicht ohne Maske ins Haus.
Ja, Sie wollen die Fliesen legen? Zeigen Sie mir ganz kurz. Wie breit ist denn die Fuge? Direkt schon mit so einem...
Genau. Nee, das ist leider nicht mehr so. Umso älter man wird, umso weniger hat man, sag ich mal, die Möglichkeit oder das Privileg, sein Leben so freizuschaufeln, dass man sich da so stundenlang in so ein Rollenspiel... Weil ich glaube, so ein Rollenspiel funktioniert auch nur gut, wenn du wirklich in der Rolle drin bist. So wie Jan-Josef Liefers in seiner Rolle
als Künstler. Als Künstler. Ich finde es aber erstaunlich, dass Heidi Klum Rollenspiele im sexuellen Bereich macht. Weil wenn man sie moderieren sieht bei Germany's Next Topmodel, muss ich ehrlicherweise sagen, ich nehme mir nicht mal die Moderatorin ab. Das ist so schlecht vom Teleprompter abgelesen. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob sie mit diesem Enthusiasmus auch dann im sexuellen Bereich die Rollenspiele macht. Weil dann glaube ich nicht, dass da irgendwie die große Freude bei denen abgeht in Los Angeles. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, Madonna hat immer noch Spaß. Die hat einen, der ist gerade volljährig, einen neuen Lover oder mit dem sie immer Gras raucht. Hast du mal die Fotos gesehen? Ich habe das alte Sexbuch von Madonna noch. Sex hieß das. Das kam irgendwie in den 90ern raus. Das ist total selten. Das habe ich damals. Ich hatte damals eine Freundin, die war Madonna-Fan und ich habe ihr dieses Buch bestellt. Und dann habe ich dieses Buch bekommen und 3 Tage bevor ich das Buch ihr schenken wollte, hat sie mit mir Schluss gemacht. Oh, und seitdem sitze ich auf diesem Madonna-Sex-Bildband. Das ist, glaube ich, relativ selten. Wenn jemand Interesse hat oder wirklich von unseren Hörern, kann er mir schreiben, postet Olli Schulz mit einer Begründung, warum ausgerechnet er das Sex-Fotobandbuch von Madonna aus den 90ern, als sie richtig toll aussah. Ich finde auch wirklich, dass es ein stilvolles Buch ist. Wenn das jemand haben will, ich werde es heute Abend hier
wirklich
anbieten. Ja, ernsthaft. Schreibt mir, postet Olli Schulz und ich werde in der nächsten Sendung einen aussuchen, der mit der originellsten E-Mail.
Ah, okay.
Was haltet ihr? Das ist doch eine Idee, Marc.
Ist eine super Idee. Schön, dass du immer was raus für Raffles. Wir sind normalerweise nicht der Podcast mit Gewinn.
Ey, ich hab nee, aber das fällt mir gerade ein, weil dieses Buch steht schon so lange bei mir rum. Es erinnert mich immer noch an diese unglückliche Liebe. Ich war damals unfassbar verliebt in dieses Mädchen. Hab dir auch sehr hinterher geweint. Das ist aber auch schon lange, lange her. Und inzwischen hat sie zwei hässliche Kinder und ist mit Millionen verheiratet. Und ich bin charismatischer Womanizer.
Ja, genau.
Quatsch, Spaß beiseite.
Ey, aber was ist denn, aber was ist denn das?
Eine tolle Frau und hat ihr Leben einfach, die hat einfach damals schlau gehandelt.
Muss man wirklich sagen, die richtige Entscheidung getroffen. Aber was war denn das überhaupt für eine Beziehung oder für eine Frau? Oder was ging denn da in dir vor, dass du dieser Frau das Sexbuch von Madonna gekauft hast?
Was war das denn für ein Versuch? Und weil die war einfach schon in allen Bereichen, auch sexuell weiter als ich. Und die hat gesagt, Madonna ist eine starke Frau, die macht total viel für uns Frauen. Ich finde die super. Als wir zusammen waren, kam gerade dieses Music, dieses Album raus und dieses Fotoband war schon vergriffen und da habe ich echt mit Mühe und Not, ich hatte damals nicht so viel Geld, dieses Buch besorgt zum dreifachen Preis und dann trennt sie sich von mir und ich hatte da auch keinen Bock mehr, ihr das Buch zu geben. Seitdem steht es bei mir rum, seit über 20 Jahren. Jan, bevor du jetzt das nächste erzählst, meine kleine Böhmi-Geschichte.
Ich bin mal gespannt, was das sein kann. Wir waren bei Ditsche letzte Woche Sonntag. Ja.
Und da letzte Woche Sonntag waren wir mal wieder im luxuriösen Hotel, haben einen Firmenausflug gemacht und waren Gast bei Olli Dittrich, bei Ditsche. Und danach habe ich dich nach Hause gefahren, beziehungsweise ich musste zurück nach Berlin, du musstest ins Hotel. Und auf dem Weg zum Hotel haben wir schon das Blaulicht gesehen. Da war irgendwas los. Mhm. Und du hast zu mir gesagt, ey, da ist irgendwas los, da ist Polizei. Ey, das ist sogar richtig Blaulicht, das ist sogar eine Wanne. Und hast richtig geguckt. Ich habe dich dann beim Hotel abgesetzt und musste einmal wenden und wundere mich, dass du nicht ins Hotel reingehst, sondern vom Hotel wieder zurück Richtung Blaulicht. Und dann kurbel ich das Fenster runter und du sagst zu mir, und das ist wirklich so, wenn ich das Wort Allmann mal benutzen darf, mehr Deutsch geht nicht, guckst du, ja, ich will noch mal gucken, was da los ist, da ist irgendwas los. Und gehst da schnurstracks hin. Jan Böhmermann, auch draußen, ohne Maske, alles egal, Prominenz, Polizeieinsatz, Bulle Böhmermann ist...
Bin ich mit dabei. Und das ist wirklich, das ist genetisch, aber tatsächlich.
Das war so süß. Ich bin dann gefahren, hab noch kurz überlegt, wende ich auch und guck mir das auch noch mit an. Und was die Polizisten wohl gesagt hätten, wenn zwei Schaulustige, Schulz und Böhmermann...
Das war ein SEK-Einsatz.
Was war denn da los?
Das war ein SEK-Einsatz. Das war ganz lieb. Ich habe dann noch irgendwie noch so einen entfernten Bekannten von früher noch mal kennengelernt.
Du hast einen Mitverhaften?
Nee. Man unterhält sich ja mal, und wie geht's bei euch und so? Wie sieht's aus? Was machen irgendwie die Bezüge? Gibt's irgendwie mehr Urlaubsgeld oder sowas? Überstunden? Einfach ein bisschen Polizeitalk, einfach ein bisschen Quatsch, weil das ist einfach nett, ich fühle mich da einfach wohl und kennst du das nicht, deine Eltern haben auch Beruf und dann bist du in diesem Berufsmilieu aufgewachsen. Und
ich will aber raus aus dem Rotlicht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden.
Ich bin auch raus aus dem Blaulicht, aber wenn ich es irgendwo sehe, dann zieht mich das magisch an wie so ein Magnet.
Titel der Sendung, Blaulicht und Rotlicht.
Also Blaulicht, sorry. Und das ist tatsächlich, vielleicht ist das, was uns unterscheidet. Beide irgendwie nicht, aber was uns auch verbindet, weil wir beide auch nie wirklich Teil dieser Szene sind.
Aber immer damit so ein bisschen kokettieren.
Nee, es war,
auf alle
es
Fälle war fand ich das so süß, wie du wirklich völlig ernst zu mir meintest, ich gehe da nochmal gucken, was da jetzt los ist.
Ich hatte meine Maske auf, muss man da dazu sagen. Und es war wirklich eine gespenstische Szene.
Hattest
in Hamburg.
Hattest du eine auf?
Ich hatte eine Maske auf.
Dazu muss man sagen, wir sind durch Hamburg gefahren und es war niemand auf der Straße.
Gottes einsamste
Männer.
Es war ganz gespenstisch und das gleiche Gefühl hatte ich am nächsten Tag dann, als ich wieder zurück hier in meinem Arbeitsdomizil in der Nähe von Köln war, als ich dann durch Köln gefahren bin, auch das habe ich ja schon am Mittwoch erzählt, auch komplett leer. Nee, aber der Einsatz, das war wirklich, war ein einigermaßen großer Einsatz mit irgendwie, wenn Polizeiautos mit Blaulicht schon verkehrt rum in der Einbahnstraße stehen und da irgendwie sieben Bullen mit gezogener Waffe draußen stehen, da will ich ja kurz mal wissen, was da los ist. Entschuldige mal.
Du warst früher immer sofort zur Stelle, wenn draußen Polizei war und du hast gemerkt, bist du Schuhe an und rausgeguckt, was los ist.
Ja, die meiste Zeit, wenn Polizei draußen war, war der Grund, dass die Polizei draußen war, dass ich sie angerufen habe.
Weil du wieder was entdeckt hast bei den Nachbarn oder so.
Ich, ganz ehrlich,
Plastik verbrannt
der
haben
alte
im
Satz, nicht, an dieser Stelle, macht dich ruhig lustig drüber, aber es ist der Satz und denkt dran, lieber einmal zu viel die Polizei angerufen, als einmal zu wenig die Polizei angerufen. Und ich will jetzt hier nicht mich in den Himmel loben, aber ich behaupte einfach mal, schon viel Leid ist deswegen verhindert worden, weil ich rechtzeitig die Polizei angerufen habe. Also zum Beispiel der Klassiker natürlich, im Winter, wenn du auf der Parkbahn jemanden siehst, bei minus 5 Grad oder minus 10 Grad oder sowas, dann geht man da nicht einfach weiter, sondern ruft ruft einfach die Bullerei an. Und die kümmern sich da zwar nur widerwillig drum, aber die kümmern sich dann darum, müssen sie ja. Und das ist nur so ein kleines Beispiel. Immer lieber einmal zu viel die Polizei anrufen oder den Krankenwagen als einmal zu wenig. Und ey, das muss man wirklich mal sagen, viele Leute kriegen das nicht von zu Hause mit und das habe ich damals echt aus Polizeikreisen immer wieder eingetrichtert bekommen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir fahren lieber einmal mehr raus, als wenn wir da hinterher die Stint-Scheiß-Papierkram haben, weil da einer verreckt ist bei uns im Viertel. So war das ja, das ist ja auch Papierkram. Wenn das einer, wenn irgendwas passiert und die Bullerei dann nichts von Kenntnis hat, ist auch schlecht für die zuständige Wache. Ist einfach so. So. Ist einfach so.
Ja, ist auch so. Fand ich trotzdem wahnsinnig süß, wie du da irgendwie sofort.
Hast du nicht sowas, bist. Wenn du weißt, irgendwie, keine Ahnung, neuer Puff macht auf oder sowas, oder der Türsteher von der großen Freiheit ist jetzt irgendwie im Docks, dass du da auch mal hinläufst und sagst, no, wie geil die da. Ey, ganz kurz, ey, das kann man schon mal sagen. Ich erzähl die Geschichte mal kurz.
Ja.
Wir wurden natürlich Corona getestet, sehr engmaschig. Und bei uns im professionellen Fernsehbetrieb in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass da ausgebildete Medizinstudenten in weißen Ganzkörperanzügen reinkommen. Und bei Ditsche in Hamburg war das einfach der umgeschulte Veranstaltungstechniker.
Rody. Es war ein Veranstaltungstechniker, Rody, Lars Ede, ganz liebe Grüße, ein ganz alter Kollege, mit dem ich irgendwann in den frühen 90ern im Docks in der Freiheit wirklich als Stagehand, er war schon immer mehr Rody und Backliner als ich und er macht diesen Job wirklich seit 30 oder 25
echt
Jahren.
Echt ein kerniger Typ, erstklassig.
Ein kerniger, cooler Typ.
Also vom Typ war so ein bisschen...
Delay, keine Ahnung, was
so ein bisschen vom Typ, aber Bassist bei Dick Brave oder sowas, so ein Rockabilly-mäßig, so ein kleines bisschen.
Bisschen Rockabilly immer noch drin. Hat er, also die tolle, solange die Haare stehen, na, ist Lars Ede gut drauf. Und wir beide kennen uns wirklich lange und ich war wirklich erstaunt, dass der auf einmal bei dir im Zimmer saß und noch witziger, jetzt kamen wir ein bisschen Promi-Talk, Detlef Buck habe ich zufällig getroffen. Ich war mir total sicher, dass ihr euch kennt und habe gesagt, klopf mal, Jan freut sich bestimmt, wenn er dich sieht. Und du sagst, ah, hallo, Herr Buck. So also nach dem Motto, weil ihr seid euch noch nie begegnet.
Erst mal ganz kurz die Situation, dass wir ohnehin in totaler Corona-Lockdown-Scheiße hängen, alle mit Masken, alle mit Abstand. Ich will eigentlich überhaupt niemanden in mein Zimmer reinlassen und dann klopft das an der Tür. Ich hab da den Lars, der Rody Lars, der mir irgendwie den Rockabilly-Abstrich macht.
Und dann kommt
und dann klopft,
voll vermummt rein.
Detlef Buck voll vermummt mit Olli Schulz. Ja, moin. Und ich so, können wir den Test hier bei dir machen? Die Hälfte der Belegschaft, muss man sagen, war schon geimpft. Die andere Hälfte ist irgendwie dauergetestet gewesen. Trotzdem war das ein bizarrer... Vor allem hat er dann so gezählt, dann habe ich ein Stäbchen in der Nase gehabt, 21, 22. Bei dir da, weil ihr euch so gut kennt, im Po gemacht.
Mehr Harnröhre, da gibt's den besten Abstrich. Jan, wenn wir schon bei so leichten Themen heute sind, wir können auch nicht nur meckern. Politik, ich habe mal gedacht, ich pack mal wieder was raus, die klassische alte, also etwas unter der Gürtellinie, aber ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich möchte darüber mit dir reden. Ich rede nicht gerne übers Pupsen, übers Furzen, aber ich habe mal eine Sache, die ich mit dir besprechen wollte.
Ja.
Ich glaube daran ganz fest. Ich glaube, es gibt im Alter, genauso wie beim Pupsen, wie in der Stimme, einen Stimmbruch, einen Pupsbruch. Als ich 15, 16 war, waren die Pupse viel lauter, viel gewaltiger und viel haben auch nicht so viel gestunken. Aber jetzt mit 30 sind es meistens, als wenn sich was am Ausgang des Anus ist
geändert. Hast du gerade gesagt, mit 30?
Ja, also ab 30. Ich glaube, ich weiß noch, dass man früher anders gepupst hat als heute. Ich weiß, das finden jetzt wieder viele eklig, aber mal an alle Leute, die jetzt nicht komplett gleich wieder sagen, oh, was für ein Thema. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie ihr mit 14 gefurzt habt und wie ihr jetzt mit Mitte 40 irgendwie, wo ihr gerade irgendwie in Unterhose unsere Sendung hört vom Weltempfänger, wie ihr jetzt pupst. Es gibt doch da eine Veränderung und die findet so mit 18, 19, 20 statt. Auf einmal merkst du, warte mal, das ist ganz anders als früher.
Ja.
Das ist viel leiser, stinkt mir und ist auch irgendwie, also alles ändert sich da dran.
Ich kann ehrlich gesagt, muss man wirklich an dieser Stelle sagen, das kann ich bei mir überhaupt nicht sagen.
Wirklich nicht?
Seit ich 35 bin, gar kein Pups mehr. Gar nicht mehr.
Ach, da habe ich aber andere schon mitbekommen, Jan. Deine ganze Belegschaft, die läuft nicht nur mit Atemmaske rum wegen Corona bei dir.
Nein, ist wirklich bei mir, kommt das gar nicht mehr vor. Aber das kann ja sein, dass bei dem einen so ist, bei dem anderen so.
Also ich glaube, ich möchte gerne mit mich, ich weiß, es ist ein ekliges Thema, ich finde es auch, über Furzen rede ich auch ungern, aber gibt es einen Pupsbruch?
Das kann ich auch nicht.
Also heute hole ich mal für die letzten 8 Jahre Pups raus. Aber kann ich mal fragen, wenn hier ein Arzt ist, ändert sich der Schließmuskel durch öfteres Kotieren, sag ich mal,
dass da irgendwas... Schön gesagt.
Und, Und dass sich dadurch auch der Sound ändert. Also, okay, jetzt höre ich auch auf.
Ja, okay, aber gute Frage. Ja, wir müssen solche unbequemen Fragen in diesen Zeiten auch mal stellen.
Genau, man muss Zeit, auch mal wirklich die Finger in die Wunde legen. Ja.
Bevor das Schauspieler für uns machen müssen, müssen das lieber Leute machen, deren Job labern ist, und zwar Texte, die man sich selber ausdenkt. Ist übrigens der große Fehler, glaube ich, von Schauspielern, ist, dass sie wirklich ihre Texte irgendwann selber glauben. Und das ist auch nochmal echt ein Unterschied von Dampfplauderern, die sich zumindest, selbst wenn sie sich wenig Gedanken machen, hauptberuflich Gedanken machen über das, was sie sagen, und das auch sich selbst ausdenken, als Schauspieler die Texte von anderen Leuten vorlesen. Und auch die Entkopplung des Schauspielers vom Text, im Grunde genommen nicht gut. Ich bin übrigens, als ich in Hamburg war, das wollte ich dir auch nochmal erzählen, eigentlich in der letzten Sendung, ich hatte so einen sentimentalen, weil es war noch keine Ausgangssperre und ich bin mit dem Leimroller, wie immer, in einer fremden Stadt, um überhaupt mal ein bisschen was zu erleben. Gibt zwei Dinge, die ich mache, entweder einkaufen, neue Supermärkte entdecken oder mit dem Leimroller durch Städte fahren. Und ich bin durch Hamburg gefahren und ich bin... durch Hamburg-Rotenbaum gefahren, an der Schauspielschule vorbei, wo ich eines der, immer noch verfolgt mich das merkwürdigerweise in meinen Träumen, die Schauspielschule ist, das ist 15, fast 20 Jahre, es ist 20 Jahre her, es war direkt nach dem Abitur, als ich da hingegangen bin, zur Hamburger Schauspielschule, habe ich öfter schon mal erzählt, bei drei Schauspielschulen beworben, in Berlin, in Hamburg und Hannover, und bin bei beiden abgelehnt worden, in Hamburg und die letzte, und das war in Hamburg so frustrierend, dass ich dann nach Hannover gefahren bin, zu meiner Aufnahmeprüfung, und davor stand, dachte so, ah nee, komm, ich fahre nicht mehr hin, ich gehe da nicht rein, und wieder nach Hause gefahren bin. Und in Hamburg an der Schauspielschule bin ich vorbeigefahren, habe mir das Gelände angeguckt, habe gedacht, ob ich das irgendwie wiedererkenne. Die wurde komplett renoviert. Das war mal so ein alter Sichtbeton-Bunker. Inzwischen so super schick.
Ist schon länger renoviert worden, ist schon ein bisschen her.
Ja, ist schon super lange her wahrscheinlich, sieht auch nicht mehr so allzu neu aus, aber ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und ich muss mal ganz kurz fragen an Leute, die entweder im Schauspielerischen tätig sind, vielleicht kennst du diesen Geruch auch. Es gibt so ganz typische Gerüche, die man mit Räumen verbindet. Also zum Beispiel morgens nach der Party im Club, das ausgelaufene Bier, was irgendwie über mehrere Generationen sich in Veranstaltungsräume, in jede Ritze reinfrisst. Und es ist so einen säuerlichen, kalten Rauch-Biergeruch nach Partys zum Beispiel. Das ist so ein Geruch. Und ein typischer Geruch, der mir dann an dem Abend, als ich da rumgefahren bin, wieder eingefallen ist und den ich original in dieser Schauspielschule gerochen habe, und der war an dem Abend auch wieder in meiner Nase, ist dieser nicht Turnhallengeruch, ist nochmal ein extra Geruch, sondern der Geruch von Proberäumen in Schauspielschulen oder Theater-AGs. Es riecht immer nach schwitzigem Testosteron-Östrogen-Gemisch von Menschen, die sich in körperlichen Ausnahmesituationen befinden und sich auf Matten wälzen, schwitzen, spucken, und das Ganze riecht auch irgendwie so nach altem Turnschuh. Es ist nicht ganz Turnhalle, es ist dieses Theater-Probebühnen-Gemisch. Ding, dieser Geruch, den es nur da gibt. Und das verbinde ich total mit der Schauspielschule Hamburg. Und das hing in diesem ganzen Gebäude, hing dieser alte Probebühnengeruch. Weißt du, was ich meine, was das für ein Geruch
ist?
Ja,
ey, es gibt diese Gerüche, die holen dich wieder ein. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal wieder in meiner alten Schule im Treppenhaus.
Oh,
und der Geruch von diesem gebohnerten Treppenhaus ist, oder generell, dieser Geruch von Schulgebäuden, den du eigentlich sonst nie wieder riechst, außer wenn du dann selber zum Elternabend deiner Kinder gehst, was momentan nicht möglich ist, weil das alles irgendwie über Zoom stattfindet. Aber das ist so ein Geruch, wenn der mich wieder einholt, den werde ich nie ver-, also es gibt diese Gerüche, und genauso einer ist das, wie du, den du beschreibst gerade.
Wenn das jetzt noch laufen würde, dann würde ich behaupten, ich könnte meine Schulen, die ich in meinem Leben durchlaufen habe, am Geruch erkennen. Thema Schulen, das habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Ich hatte als Kind, das habe ich damals noch gar nicht als Glück begriffen, hatte ich das große Glück, dass ich sehr oft die Schule gewechselt habe. Weil ich, zwar nicht, weil ich ein schlechter Schüler war oder weil wir irgendwie umgezogen sind als Schaustellerfamilie. Nein, in Bremen war das so. Bremen hat ja keinen guten Ruf bildungsmäßig, aber man musste sehr oft die Schule wechseln, weil im Bremer Bildungssystem es nicht so vorgesehen ist wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dass man nach der Grundschule sofort einer Schulform zugeteilt wird. Dass man nach der Grundschule, ist es in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel so, nach 4 Klassen, zack, musst du die Entscheidung treffen, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und zwar dann, wenn du aufs Gymnasium gehst, für die nächsten 9 Jahre deines Lebens, oder wenn du auf die Gesamtschule gehst ebenfalls, oder für die Hauptschule oder Realschule dann eben bis zur 10. Klasse. Was total krass ist. Und in Bremen habe ich immer gedacht, warum ist denn das so, dass ich nach der 4. Klasse muss ich in die Orientierungsstufe, in der Orientierungsstufe dann hast du 4 Jahre Gymnasium und dann kannst du nochmal die Oberstufe wechseln. Und ich habe das jetzt im Nachhinein mal so abgespeichert, als vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man Kindern so mehrere, wie bei Wer wird Millionär, so mehrere mehrere Sicherungsstufen einbaut, weil die kindliche Entwicklung ja schon eben nicht so abgeschlossen ist nach der vierten Klasse, dass man dann Kinder einfach für 9 Jahre in eine Schule schickt, sondern einfach zwischendrin sich noch so viel ändern kann. Ich weiß zum Beispiel von Leuten, die mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, die erst in der 3. Klasse angefangen haben, Deutsch zu lernen, die hatten die ersten Jahre nicht intellektuell Schwierigkeiten mitzukommen, sondern die Sprache haben die nicht beherrscht. Und für die war das zum Beispiel in Bremen echt super, dass sie nach der 7. Klasse oder sowas nochmal die Möglichkeit hatten.
Es ist generell für Kinder, Jan, würde ich das sagen, es gibt verschiedene Entwicklungsphasen. Es gibt sogenannte Frühstarter, es gibt Spätzünder, aber jeder hat seine eigene Art und Weise, was zu lernen. Und jedes Kind braucht seine eigene Zeit dafür. Und deswegen bin ich auch, wir wollten schon lange, lange über Schulsystem eine Sendung übrigens machen. Und das bin ich auch noch einigen Leuten schuldig. Und dann kam irgendwie die Pandemie dazwischen. Und momentan ist einfach zu wenig Schule. Ich glaube grundsätzlich, dass es eine gute Sache ist, unterschreibe ich voll, was du gesagt hast, wenn man mit der Zeit nochmal die Schule ändern kann oder auch die Möglichkeit besteht, irgendwas anderes zu machen, wenn man merkt, man passt da nicht rein oder ähnliches. Das sollte alles viel flexibler werden, finde ich. Ja, und Schule müsste übrigens meiner Meinung nach, wollte ich mal sagen, nicht alles digitalisiert werden. Ich finde das gut, wenn da nicht nur irgendwie Windows 95 Computer rumstehen, die ganze Scheiße und was es da alles gibt, aber ich würde es gut finden, wenn auch noch viel gelesen wird und man viel Büchern macht, weil das ist die einzige Zeit in deinem Leben, wo du noch fern bist von diesem ganzen Handy und iPhone und all dem ganzen Kram.
Ja, ja, und diese Erkenntnis, die sich erst dann wirklich auch teilweise nach Jahren nach der Schule erst einschleicht, dass Schule halt, das nimmst du als Kind ja wahr, als sowas Großes, was einfach alles ist und was einfach ein totaler Maßstab ist. Also sowohl deine Klassenkameraden, deine Lehrer, das ganze System, Schule, das habe ich schon, muss ich ehrlicherweise sagen, echt ernst genommen und habe erst im Nachhinein geschnallt, also zum Beispiel, dass die coolen Typen an der Schule, dass das manchmal einfach gar keine coolen Typen waren, sondern
Waren. Aber früher war man selber so unsicher, dass man das nicht gerafft hat und wirklich dachte, das sind die Größten. Ich kann mich an Eggers erinnern, der hat mich von der Schule abgeholt. Ich dachte, das ist der Größte. Der ist nur bis zur 8. zur Schule gegangen und hat mich dann immer, als ich noch zur Schule ging, abgeholt und in die Kneipe gezogen zum Apfelkornsaufen. Ich dachte, das ist voll der Gewinnertyp. Und also gar nichts gegen ihn, bis er mir irgendwann mal, das ist jetzt auch wieder, ich hau schon wieder Geschichten raus, die man nicht so halb anreißen darf. Jan, mein AirPods hat gerade gepiept. Ich habe den, der eine ist gleich leer. Ich müsste 5 Minuten auflegen. Ich habe noch ein paar Themen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit
dir quatschen. Ist das jetzt der Grund, warum wir die Sendung unterbrechen? Dann schalte ich aber gleich, Zeit noch haben, dann machen wir gleich parallel 8:45 an, weil ich will unbedingt sehen, wie sich Jan-Josef Liefers um Kopf und Kragen redet. Also das Interview mit Martin Mauschwitz von Mauschwitz, das war auf jeden Fall schon, also absolut nichts gelernt, im eigenen Fett schwimmend irgendwie, so wie er Musik macht, macht er auch Politik, also mit Hut auf, quasi innerlich.
Jan, ich möchte ganz kurz mal, wenn wir heute schon über dieses Thema geredet haben, mal eine kritische Stimme von einem, der uns ganz oft hört, der mir geschrieben hat, und ich habe das extra abfotografiert, vorlesen und darauf mal in der Sendung antworten, ja, weil das irgendwie wichtig ist. Und der, was ist wichtig, aber er schreibt Folgendes, vielleicht hinterfragst du mal deine linientreue Einstellung. Du und Jans Haltung tragen unter anderem dazu bei, dass zarte Pflänzchen wie testweiser Kulturbetrieb abgetötet werden. Für eine Bedrohung, die wir nach einem Jahr wissen, einfach nicht den ursprünglichen Furcht davor entspricht. Wir verlieren auf Dauer mehr, als wir retten wollten. Gerade du als Künstler solltest diese Satire daher nicht Platz walzen. Also er meint, was gestern passiert ist, diese ganze Aktion. Denn du stehst nicht am anderen Ende eines Meinungsspektrums. Wir alle werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben und besonders du, der so gern wieder auftreten möchte, sollte erst recht ein Interesse einem anderen Weg haben, als eine ständige Verschärfung der Maßnahmen.
Ja,
ich möchte das kurz sagen, da bin ich ganz deiner Meinung, ich möchte gerne wieder auftreten, ich möchte es auf Biegen und Brechen tun, aber ich möchte es nicht, wenn Menschenleben gefährdet werden und ich möchte trotzdem so eine saudumme Aktion davon nicht haben. Ich fand die Aktion scheiße. Ich würde gerne irgendwelche Testversuche, die für mich plausibel und logisch klingen, angehen. Das wird aber von der Regierung nicht gemacht, weil sie unfähig sind. Es gibt entweder nur
Das ist doch nicht der Grund, weil sie unfähig sind, sondern es gibt einfach vernünftige Gründe, die dagegen sprechen.
Wissenschaftler, die sagen, Leute, lasst das mal bleiben. Ja, aber ich meine mal ganz ehrlich, irgendwann sich zu überlegen, ein Picknickkonzert zu machen oder irgendwas, wäre vielleicht mal für Juli, August meiner Meinung nach ziemlich okay. Allerdings ist die Regierung bis jetzt so unflexibel in allem gewesen, dass ich mich jetzt nicht befugt fühle, zu sagen, ihr müsst doch mal was machen, weil ich selber nicht in der Position bin, diese Entscheidung zu treffen. Ich will nur einfach nicht, dass jemand stirbt, dass jemand krank wird, dass jemand damit angesteckt wird. Und deswegen muss ich warten, auch wenn ich mir 1000 Mal auf die Zähne beiße. Und deswegen muss ich noch lange nicht diese Aktion gut finden.
Hey, ich lese dir nochmal was anderes Schönes vor. Ich finde es total positiv. Das ist auch was Schönes, dass unsere lieben Freunde der Bild-Zeitung, die wir wirklich total ins Herz geschlossen haben, dass die wieder auf dem Dampfer sind und endlich mal über was anderes schreiben, als dass Wissenschaftler, die Recht haben, kein Recht haben. Ich lese ja gerade, auch das haben wir lange nicht mehr gemacht, Artikel, guck mal, Julian Reichelt ist wieder zurück. Er sitzt wieder auf dem Feldbett und man spürt, er ist wieder im Krieg. Ein Artikel geschrieben, man wahrscheinlich vom Feldbett, mit den Füßen. Man riecht das Adrenalin und die ausgefallenen Haare sieht man förmlich. So zynisch warben Regierung und Öffentlich-Rechtliche für den Lockdown. Der Anreißer ist, die alles dicht machen Schauspieler werden mit Hass überrollt. Lockdown-Befürworter wie Heute-Show und Böhmermann dagegen nicht. Dann schauen wir mal, ich bin mal gespannt, was in diesem Artikel steht.
Übrigens, Hass ist überhaupt nicht das Wort, was da richtig ist. Ich hasse keinen von diesen Leuten. Nee. Es ist überhaupt völliger Blödsinn, das zu sagen, man kritisiert eine Aktion, die man für dumm findet. Es hat nichts mit Hass zu tun. Ich würde mir weiter Filme mit Ulrich Tuco angucken. Ich finde trotzdem, dass das eine Schrottaktion
war. Ja, es ist eine Schrottaktion und ist auch kein Hass, wenn man Gegenrede bekommt. Was Hass ist, müssen wir jetzt hier nicht debattieren, müssen wir nicht drüber sprechen. Muss ich dir nicht erklären, Olli, oder? Aber guck mal, was ist
das? Nein, musst du wirklich nicht.
Ach komm, jetzt nehmen sie die Tweets auseinander. Ach, das ist ja sehr interessant. Na gut, kann man mal gucken, wann der Kreisel umfällt. Aber ist doch schön, dass alle was zu tun haben und alle. Hier ist, ein eigener Artikel. Auch TV-Satiriker Jan Böhmermann übt heftige Kritik an der Videoaktion der Schauspieler. Am Freitag twitterte er, 80.000 Menschen tot. Ja, ist halt einfach mal leider so. Und bezeichnete das alles Dichtmachen-Projekt als weinerliche Schauspielerkacke.
Wir müssen ganz kurz Pause machen und noch einen Block machen. Heute geben wir den Leuten wieder ein bisschen mehr, Jan.
Ja, machen wir.
Ich habe auch Bock drauf. Ich packe jetzt noch Charles Bradley, der leider viel zu früh verstorben ist, obwohl er über 60 war. Viel zu spät entdeckte Soul-Legende. Es gibt auf YouTube über ihn eine unglaublich tolle Dokumentation, die ihr hier umsonst angucken könnt. Soul of America von Charles Bradley. Ein toller Typ gewesen und The World is Going Up in Flames ist der Song, der meiner Meinung nach der Song der Stunde ist. Und den packe ich noch auf die Liste. Und dann liebe ich die neue Lana Del Rey Platte und packe Wild at Heart von ihrer neuen Platte auch noch auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Und ich mach's auch ganz schnell, und zwar drei Songs. Einmal Billy Joel und den Piano Man. Den haben wir nämlich noch nicht auf der Liste drauf. Das muss einfach sein. Dann von Travis ein Song, den ich ganz toll finde.
Welcher?
Battleships. Ein wunderschöner Song für starke Paare. Ob Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann, Mann gegen Frau. Und am Ende von Rufus Wainwright, You Ain't Big. Und wir sind gleich wieder dabei Fest und Flauschig. Und dann lesen wir gemeinsam, den Artikel lese ich dir vor, ist wirklich toll. Bis gleich.
Ja, lies mir das mal gleich vor. Bis gleich.
Schön auf.
Schenk ein, das singt. Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelten Cola rum und viel, weiß ich, was er trinkt.
Fest und Flauschig ist hier.
Ich nehme auch Whisky-Cola.
Ja, Olli. Weißt du, was ich diese Woche auf der Arbeit, aber auf der anderen Arbeit beim ZDF gemacht habe? Ich habe mich mit Arno Dübel beschäftigt.
Wirklich?
Er hat mich richtig ausführlich mit Arno Dübel beschäftigt. Also nicht nur ich, sondern meine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Das ist er hier.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn.
Das geht zu Schleswig-Holstein oder so.
Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Ja. Und mit dem hast du dich beschäftigt.
Ja.
Plant ihr was mit dem ZDF?
Nein, überhaupt Magazin nicht. Royal? Wir haben uns mit Hartz IV auseinandergesetzt. Hartz IV ist 16 Jahre alt. In diesem Jahr geworden. Und das ist so eine Sache, die so eingesunken ist in etwas, in unsere Gehirne, in unsere Seelen, als etwas, das einfach so ist. Und wir haben uns nochmal damit auseinandergesetzt, warum das eigentlich so ist. Und zwei spannende Sachen sind uns dabei aufgefallen. Kann man alles schon nachgucken, aber das interessiert dich vielleicht auch. Und zwar, dass Hartz IV erfunden wurde in einer Zeit, die ich gar nicht so abgespeichert habe als so eine Zeit, die auch popkulturell zum Beispiel davon bestimmt war. Wir haben uns die Charts mal angeguckt, der frühen Nullerjahre. In deutscher Popmusik ein Motivationssong, dass du es schaffst, aus der Scheiße rauszukommen, nach dem anderen. Nur mal so zwei Beispiele sind auch in dem Stück Sarah Connor, Zero to Hero, Save and I Do. Dieser Weg wird kein leichter sein. Diese ganze Debatte rund um Arbeitslose in den Nullerjahren, das haben wir alles komplett vergessen, wie die Zeitungen, auch die Bild-Zeitung damals voll war, immer von Geschichten von faulen Arbeitslosen. Und die Popmusik, die deutsche Popmusik hat geantwortet und hat die Leute motiviert, die irgendwie auf dem Weg waren zur AGE, zur Ich-AG-Gründung. Auf dem Discman haben die dann Sarah Connor gehört. Und das ist total faszinierend, weil man in der Zeit damals nicht merkte, in was für einer Zeit man steckt. Und heute guckt man drauf und denkt so, ja, alles schlecht gealtert. Also sowohl Xavier Naidoo als auch Hartz IV und diese ganze komische Scheiße. Weißt du noch, dass es früher Arbeitslosenhilfe gab und Sozialhilfe?
Ja, klar. Es gab Sozialhilfe. Ich habe Sozialhilfe mal 2 Monate bezogen, nachdem ich mit dem Zivildienst fertig war und noch keinen Job und nichts hatte. 2 Monate tatsächlich und bin zum Amt gegangen. Aber Hartz IV stammt doch aus der Schröder-Zeit, aus
genau.
der Ära Schröder,
und
oder?
Und das ist der große SPD, damals Brioni-Schröder mit der Zigarre und den teuren Anzügen, der Boss, nee, der Kanzler der Bosse, nee, wie hieß er noch? Nee, der Bosse nicht. Der Bild-Zeitungskanzler. Und das war tatsächlich so, dass
es gerade
Gerhard Schröder, der Typ, der jetzt halb dement bei Instagram rumlallt, der Typ war, der uns die Scheiße eingebrockt hat. Mit diesen ganzen verschissenen Maßnahmen. Und das haben wir uns angeguckt. Und dann vor allen Dingen Arno Dübel, der eben auch damals begann das, dass diese Geschichten rund um faule Arbeitslose immer erzählt wurden und wie doof das alles ist. Und man fühlt sich immer natürlich besser, wenn man selber nicht Hartz IV ist, wenn man diese ganzen Geschichten sich anguckt, was übrigens auch Teil dieser ganzen Hartz IV-Industrie ist. Und Arno Dübel wurde von der Bild-Zeitung so hochgehangen, als der Typ, ja. über den man alle sich lustig macht. Wir haben uns dessen Interviews mal angeguckt, was der so gesagt hat.
Er sagt großartige Sachen. Und bei Maischberger das Interview, ganz ehrlich, das war ein legendärer Auftritt.
Ja.
Und die Leute beißen sich die Zähne an ihm aus. Und das ist der Grund, sorry, wenn ich dich unterbreche, warum ich den so schätze. Weil die sich einfach scheißegal ist. Dieses ganze System, in dem wir stecken, in dem wir entweder erfolgreich oder unerfolgreich stecken, was nun mal uns vorantreibt zu leben, das ist dem scheißegal.
Ja.
Ja,
der kennt sich aus mit den ganzen Anträgen, der kennt das Amt in- und auswendig und er hat relativ schnell gecheckt, wie das System ist, hat sich keine Illusion gemacht mit diesen ganzen komischen Fortbildungskursen, die man dann da irgendwie aufgezwungen bekommen hat, hat er keinen Bock drauf und einfach gesagt, fickt euch, ich mach mein Ding. Und hat ehrlich gesagt, wir haben ihn immer, ich habe das auch nicht gewusst, ich dachte, der lacht so lustig und sieht aus wie der Bruder, der verschollene Gerd Vosseler von Gerhard Schröder, ist aber Arno Dübel, hat aber immer gecheckt eigentlich, wie es läuft und zwar total früh. Und das fand ich total faszinierend. In der Erkenntnis. Was für eine Scheiße Hartz IV, ehrlich gesagt. Und alle wollen es abschaffen, aber keiner traut sich mehr, weil es inzwischen so eingewachsen ist in Deutschland.
Ja, und weil es auch einfach nur mal ein stigmatisierter Stempel ist, wenn du ein Hartz-IVer bist, nun mal, das muss man auch dazu sagen, das war eine ganz klare Klassifizierung irgendwie von Menschen, die da abgestempelt worden sind. Und Hartz, und das finde ich Arno Dübel so toll, dass der das alles so entkräftet hat, an dem haben sich die Leute die Zähne ausgebissen. Der hat da einfach in seiner vielleicht naiven Art gesagt, nö, möchte ich nicht, ich habe keine Lust, das zu tun, ich will da nicht mehr arbeiten, ich bin zu alt, das tut mir weh. Und irgendwie klang das alles in seiner Welt plausibel und für mich auch.
Ja, das ist doch echt asozial, wenn du dein Leben lang, keine Ahnung, irgendwie am Band stehst bei Volkswagen und wenn dann irgendwie Kurzarbeit vorbei ist oder irgendwie Stellen gestrichen werden, rutschst du direkt in Hartz IV. Früher gab es jahrelang Arbeitslosenhilfe und es wurde vernünftig eingegliedert. Ich fand das auf jeden Fall echt interessant, also vor allem dieses popkulturelle Ding und Arno Dübel, das waren so die bei der Recherche, wo ich echt gedacht habe, ja Alter, diese ganze Hartz IV-Scheiße, es begann in einer Zeit, als uns selbst die Popkultur, die Popmusik dahin gepeitscht hat, dass wir irgendwie, dass man rauskommen muss aus seinem Elend und alleine schaffst du das und sowas. Diese ganze Scheißerzählung, die irgendwie heute auch in sich zusammengefallen ist. Naja.
Ja, ich verstehe das.
Das war die Zeit, wo Sarah Connor die gleiche Frisur hatte wie Mark Terenzi. Und wo sind die beiden heute? Sarah ist erfolgreich und Mark ist, glaube ich, immer noch im Europapark Rust.
Es ist irgendwie eine Zeit, an der ich noch nicht bereit bin, zurückzugucken, weil ab die Nullerjahre eigentlich nicht so viel zu bieten haben, wo ich denke, da will ich jetzt nochmal zurückgucken. Dann bleibe ich doch eher in den 90er, 80er, 70ern irgendwie auf YouTube hängen, weil die Nullerjahre der Anbeginn von viel Scheiße war oder vielleicht auch der Rest der 90er nochmal hochgetunt war. Es war nicht das Jahrzehnt, es klingt jetzt auch alles blöd, immer über Jahrzehnte zu reden, aber es gibt wenig, wo ich denke, ich will jetzt nochmal in den 2005 zurückgucken, was da war oder ähnliches.
Nee, aber das war so die Zeit, wo diese ganzen kleinen Samenkörner eingepflanzt wurden, von denen wir heute wissen, dass da keine Pflanzen rausgewachsen sind. Also dieses merkwürdige Wachstumsversprechen, was noch so die letzten Jahre, bevor wir alle geschnallt haben, fuck, die Erde geht in Arsch wegen Klimawandel. Und das war die Zeit, wo wir es noch nicht so haben kommen sehen und gedacht haben, alles ist immer nur Wachstum. Und das ist wirklich aus heutiger Sicht
und
echt.
Und das ist auch das Problem, was uns so kollidieren lässt und was gerade so junge und Menschen, alte Leute kollidieren lässt, Leute, die in den 80ern, 90ern groß geworden sind, aus dieser sogenannten glorreichen, guten Zeit, als Schröder das Geld drucken lassen hat, persönlich bei sich im Keller und sich auch noch im Koffer immer eingesteckt hat und irgendwie die BRD im vollen Glanze irgendwie, also es wirkte jedenfalls alles so und es gibt diese Leute, die in dieser Zeit nun mal aufgewachsen sind und nicht einsehen wollen und verstehen wollen, dass es nun mal sich geändert hat und dass wir nun mal wirklich, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann haben wir das nächste Problem, die Klimakatastrophe. Und ich habe gerade diesen Bericht, war es auf Spiegel oder irgendwo gesehen, über das ewige Eis, was bald nicht mehr ewig sein wird, nämlich nicht mehr vorhanden sein wird. Und das war einfach schon immer ein Zeichen dafür, wie es um diesen Planeten steht. Und das sieht einfach nur mal gerade alles richtig scheiße aus. Ich will das jetzt gar nicht weiter anzetteln groß, aber es ist nun mal so, wir haben einen Haufen Probleme und es gibt einen langen, langen Monolog. Ich weiß, das ist auch altbacken für einige von Helmut Schmidt, aber wo er sagt, dieses Jahrhundert wird auf alle Fälle der große Test sein für alle, für diese Welt, auch für Europa und für uns, ob wir irgendwie ohne Krieg hier durchkommen werden und ähnliches. Und da sind viele wahre Sachen dabei gewesen, die jetzt irgendwie auf uns zukommen werden. Und ich habe da manchmal gar keinen Bock drauf.
Ich habe gerade in der Pegel.
Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das heißt, weil wer hat schon Bock darauf, sich täglich damit auseinanderzusetzen, vor allem wenn er vielleicht auseinander. Und wer hat überhaupt Bock, sich jeden Tag im Kopf zu setzen? Und wie will man überhaupt noch glücklich sein, wenn man jeden Tag voll bombardiert wird, sobald man irgendwie Nachrichten guckt, was für Probleme alles herrscht? Es gibt verschiedene. Ah, egal.
Ja,
egal.
Komm, lass uns das jetzt nicht.
Lass mich eine schöne Sache ganz kurz sagen, ja. Dann, warum ich heute so aufgepeitscht bin. Ich will es allen Hörern nur sagen, weil es meine kleine Herzensmessage ist. Ich bin nicht umsonst im Saarland. Bei mir gab es einen Trauerfall in der Familie, ich will gar nichts Rührseliges erzählen. Ein Scheißnummer, ein Scheißkrebstod. Und ich sage euch eins, diese dreckige Krankheit, die ich habe da schon einige Menschen ja, leider sterben sehen dran. Auch. Und es ist einfach der größte, ungerechteste Scheiß, der so herrscht. Und auch Tim, der von dem wir hier vor zwei Wochen geredet haben, ist am 11. April gestorben. Und ich habe das gerade wieder in meiner Familie auch erleben müssen. Ich sage euch, bei aller Wut und bei allem Scheiß, der gerade da draußen herrscht und bei allen Negativen, genießt euer Leben und denkt auch ab und zu dran, wir haben nur dieses eine Leben, das glaube ich jedenfalls. Und versucht auch zwischendurch echt die positiven Aspekte zu sehen. Verbittert nicht und werdet auch nicht so nur so Pöbelhansel alle, vor allem wenn ihr jung seid. Glaubt nicht immer auf der richtigen Seite zu stehen. Glaubt nicht immer alles gleich zu wissen. Alles immer ein bisschen abwiegen und vor allem auch das Leben zu schätzen, den anderen zu schätzen. Das sind alles so komische Sachen, die gerade in meinem Herzen drin sind, nachdem wir heute so rumgepöbelt haben. Aber ich habe die letzten 4 Tage echt eine harte, emotionale Achterbahnfahrt hinter mich gebracht. Ich will auch gar nicht darüber
reden. Du siehst voll zottelig aus auf jeden Fall. Also du siehst ein kleines bisschen. Ja. Soll ich was Positives sagen, was ich rausgefunden habe?
Nein, das, was ich positiv sagen will, ist, das Einzige, was aus dem Trauer und aus dem Schmerz, du weißt vielleicht selber, aus dem Prozess heraus, man hat eine unheimliche Klarheit auf einmal, man getrauert hat. Man hat eine Klarheit, man hat einen klaren Blick auf die Dinge. Man weiß, was wirklich wesentlich wichtig ist. Und das ist vor allem, dass man gut zu sich selbst ist, gut zu anderen Menschen und dass einem das leider traurigerweise immer erst bewusst wird, wenn man Abschied von jemandem, geliebten Menschen oder so nehmen muss. Und da ich das gerade erleben musste, will ich ja einfach diese Message, die ihr auch alle hattet, kurz weitergeben. Ey, seht das alles nicht immer nur mit verbitterter Bierernsthaftigkeit und versucht mit Liebe irgendwie dieses Leben auch zu meistern. Sorry, ist alles jetzt gerade aus mir rausgeputzelt. Musste ich auch mal kurz los.
Ja, und ist ehrlich gesagt auch, das stimmt ja auch. Ich habe in dieser Pandemie, ich habe mal gedacht, wir sind ja so in so einem Pandemiestadium. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn man richtig nötig pissen muss und man sitzt im Auto, man weiß gleich zu Hause und dann steigt man aus dem Auto aus und am schlimmsten ist eigentlich, wenn man richtig doll pissen muss, wenn man kurz vor der Haustür steht
und dann
pisst man sich in die Hose, obwohl man so kurz davor ist. Und so ein kleines bisschen, glaube ich, ist das auch bei der Pandemie. Das Licht am Ende des Tunnels, das war ja schon Anfang des Jahres zu sehen, dass es langsam auf uns zukommt. Ich glaube, diese letzten Dinge, die jetzt hier noch passieren, sind auch der Tatsache geschuldet, dass wir wirklich kurz vor Schluss sind. Und das ist, sagt man uns jetzt seit einem Jahr, dass es bald Schluss ist, aber ich glaube, so nah waren wir nie am Ende wie jetzt und vielleicht ist diese ganzen Ausfallerscheinungen auch eben so dieses pissen müssen auf den letzten Metern ist es am allerschlimmsten. Das könnte das sein und ich habe mich gefragt, wie wird es eigentlich sein, wenn die Pandemie zu Ende ist? Wird das dann so, wird die Ampel von rot auf grün geschaltet und man knipst dann einfach irgendwie einen Schalter um und es ist alles wieder normal? Oder ist es ein Prozess, der ein halbes Jahr dauert? Merken wir das Ende der Pandemie nicht, weil die Schraubzwinge erst so ganz langsam wieder gelockert wird?
Doch, das werden wir merken, glaube ich. Also das Ende der Pandemie, das werden wir merken.
Aber es wird keine Party geben oder so.
Junge Leute werden absolut, wie heißt nochmal das Pferdebetäubungsmittel?
Ketamin.
Dann werden wieder die Kapseln glühen. Nein, wenn wir die in Berlin, ich bin mal gespannt, wie sie es mit der Ausgangssperre jetzt in Berlin hinkriegen wollen. Viel Spaß! Ich glaube, kein Bulle sagt, okay, alles klar, ich fahre jetzt nach Kreuzberg mit der Wanne, 8 Leute drin und dann schicken wir die alle nach Hause. Viel Spaß bei dieser Unterfangen.
Aber es ist, ich habe mich in Köln gefragt und auch in Hamburg, woher wissen die Leute das eigentlich? Hören die Leute alle noch irgendwie Volksempfänger oder ist das übers Internet verbreitet sich das? Also ich habe nirgendwo einen Aufruf mitbekommen, außer halt so über Medien, über meine Arbeit, dass jetzt irgendwie Ausgangssperre ist. Ich habe es. Wird das im Radio gesagt oder wo kriegt man das mit? Gibt es Sirenen?
Es gibt Seiten, auf denen man sich das angucken kann. Also in
Facebook-Gruppen?
Facebook-Gruppen auch, aber so viel ich weiß, ist doch jetzt Ausgangssperre ab 22 Uhr über eine Inzidenz ab über 200. Wenn Armin Laschet in der Stadt ist, dann gehen die Kneipen auf und dann wird gesoffen, bis der Teufel.
Da müssen alle raus auf die Straße und mit Fahnen wehen, wenn Armin Laschet im offenen Wagen durch das zerstörte Berlin fährt. Hey, ich habe was Positives zum Klimawandel eben raus. Ich hab so einen Meeresspiegelrechner, wo man so hin und her schieben kann und den Meeresspiegel hoch und runter schieben kann und gucken kann, welche Regionen besonders betroffen sind. Und ich habe festgestellt, wenn der Meeresspiegel einen Meter steigt, ist komplett Bremen weg, mit einer Ausnahme.
Bremen Nord, viel gesagt.
Die dicksten Assis überleben wieder.
Wirklich, es ist viel gesagt, ist nämlich gebaut auf dem Hügel. Du warst da selber im Gustav Heinemann Bürgerhaus vor 2 Jahren. Man ist oben, die Weserstraße, man überblickt über den Stadtgarten, die Weser, das liegt alles 15 Meter unter einem. In Fegesack, sag ich mal eben, Stichwort Immobilien, klimasichere Immobilien. Fegesack. Es ist...
Investiert in Fegesack.
Ja, und das kannst du wirklich in der ganzen Stadt, da müssen sie Deiche bauen in Bremen. Das ganze Jever ist weg, Cuxhaven ist weg, Bremerhaven ist weg, der Jadebusen verschlingt weite Teile Niedersachsens, Ostfriesland, alles weg. Die Insel am Ende, wo die Eisbären drumherum, weißt du, die Orcawalle und die Eisbären drumherum schwimmen. Fegesack. Es wird
Wenn die gesamte Welt überschwemmt ist und alles zerstört ist, alles Leben vernichtet ist, gibt es eine kleine Insel noch und die ist in Fegesack.
Fegesack.
Und dann kommen Außerirdische und kriegen das SOS-Notsignal, fliegen nach Fegesack und sehen die und sagen, lass mal wieder umdrehen.
Nee, Fegesack ist klimasicher und man kann von Fegesack aus, nur Fegesack und der Himalaya werden überbleiben, nach meinem Klimawandelrechner.
Wenn es Fegesack Aktien geben würde, ich würde jetzt investieren.
Ja, ich habe übrigens gelesen, dass Jens Spahn sich mit Jan-Josef Liefers treffen möchte, um das alles auszuräumen. Er hat sich mit nicht so vielen Leuten getroffen und ist auch mit kritischer Presse so ein bisschen vorsichtig. Es ist das Michael Kretschmer-Syndrom. Wenn man nur laut genug rummosert und irgendwie Tatortkommissar ist, dann hast du schneller Jens Spahn auf der Matte, als du bis 13 kannst. Bei uns hat sich Jens Spahn noch nie gemeldet. Wir haben ihn ein Jahr lang die Stange gehalten, dann haben wir 2 Monate rumgemeckert, viel Scheiße gelabert haben wir auch. Videokampagnen haben wir bestimmt auch irgendwie gestartet, zumindest privat. Hat sich noch nie gemeldet bei mir, Jens Spahn. Noch nie.
Nee, bei mir hat sich auch niemand gemeldet.
Jens Spahn ist kein echter Freund, glaube ich.
Nee, das haben sich einige gemeldet und groß angekündigt, dass sie gerne mal unseren Podcast wollen, haben sich dann, nachdem wir uns zurückgemeldet haben, nie wieder gemeldet. Mmh. So, cool. Ja, jetzt geht 8:58 los. Ich würde mal sagen...
Wollen wir mal reinschauen kurz? Komm.
Ja, mach doch mal kurz die Begrüßung. Ich habe meinen Fernseher leider im anderen Zimmer und kann
Ich mach das mal kurz audiomäßig an. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht von Radio Bremen verklagt werde. Sollen sie ruhig versuchen, mich zu verklagen. Kriege die Kopf los.
Entschuldigung. Nee, du hast da doch Kontakte.
Ja, aber die sind auch, weiß man nicht.
Mach mal Fernseher an, das mögen die Leute immer, wenn wir zusammen Fernsehen.
Ja, Sekunde, gucken. Ich muss einmal hier, an meinen Putze, I have to connect it with the Bluetooth.
Ey, dann erzähl ich nochmal einen Lifehack, den ich 20 Jahre zu spät mecker.
Unterhose wechseln.
Ey, bei eBay Sachen hochsteigern ist voll die Scheiße. Meistens ist man in so einem Versteigerungsrausch und gibt mehr dafür aus, als wenn man es neu irgendwo anders kauft. eBay ist überbewertet. Aber geil, dass ich das im Jahre 2021, weil ich dieses Jahr erst angefangen habe, ein paar Platten zu ersteigern, entdeckt habe, dass man das wisst ihr alle schon, wir schon lange raus seid aus der Nummer, das ist voll die Verarschung. Man steigert, weil man denkt, nee, das will ich jetzt haben. Und dann gibt man noch mehr Geld aus. Das ist voll dumm. Das habt ihr alle schon 1998 erfahren.
So, hör mal, Olli.
Ich wollte es jetzt nochmal sagen.
Es ist soweit.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Oh, Giovanni sieht gut aus.
Giovanni. Und ich Ihnen versprechen, es wird spannend heute Abend mit diesen Gästen.
Oh, genau, jetzt kommt's.
Unter dem Hashtag alles dicht machen kursieren seit gestern Abend Videos von mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspielern durch das Netz. Mit Ironie haben sie sich kritisch zu den aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert. Was die sich wohl dabei gedacht haben, fragen wir einen dieser Schauspieler später in der Sendung. Jan-Josef Liefers.
Applaus. Bravo. Wer klatscht denn da?
Legendäre Sportkommentatoren waren seine ganz frühen Vorbilder. Mittlerweile hat er selbst beachtliche Fußstapfen gesetzt. Sport, Quiz, Talkshow, alles kein Problem.
Na, wer ist es?
Johannes B. Kerner.
B. Kerner.
Yes. Er kommt jetzt als nächstes.
Früher hat er Fische gern in Aquarien bestaunt. Heute begegnet er ihnen lieber in freier Wildbahn. Wir freuen uns auf den Meeresbiologen, Schwiegert Forschungstaucher nee. Und Umweltaktivisten
Armin Robert Laschet.
Marc Lehmann.
Der nebenbei noch bei den Schulen tätig ist.
Die Schule verließ sie ohne Abschluss, wurde sehr jung Mutter und verfolgte trotzdem den Traum, Ärztin zu werden. Eine Kämpferin, privat und als Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen. Dr. Lisa Federle ist bei
uns. Oh Mann, was ist denn das für eine Gästeliste?
Seit Dienstag wissen es alle, dieser Mann hat eine Mission. Er möchte Bundeskanzler werden. Wir freuen uns, dass er unsere Einladung nach einer so anstrengenden Woche angenommen hat.
Heinrich
Herzlich
Himmler.
Willkommen, Armin Laschet.
Ach so. Sorry.
Er ist der König der Krimis. 12 Millionen verkaufte Bücher. Doch mit ihm kann man sich nicht nur gruseln, mit ihm kann man auch richtig gut lachen. Freuen Sie sich
Alfred am Hitchcock.
Welttag des Buches auf den frisch gebackenen Vater und Bestsellerautor Sebastian Fitzek.
Wir haben nur einen in Deutschland, der so Bestseller hat.
Diese Primadonna ist unser erster Gast. Aber bevor wir Fragen stellen, wollen wir erstmal ihre grandiose Stimme erklingen
lassen. Didi Renick.
Bitte.
Porträt Edda Moser.
Edda Moser. Ja gut, ist eine super Runde. Eine Ärztin aus dem Kreis Tübingen, Modellregion, Armin Laschet und Jan-Josef Liefers, der aber nicht live im Studio ist, sondern wahrscheinlich zugeschaltet wird. Er war eben nur als Bild zu sehen. Schön, das ist eine gute Runde. Gucke ich mir gleich an, freue ich mich schon drauf.
Ja, wenn es die Ärztin ist, die in Tübingen war, die schon bei Lanz war, dann hat die einiges Schreckliches zu erzählen. Die war, glaube ich, schon da. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist.
Ach Mensch, ja, schön, dass allen gut geht, dass die Sendung
war. War eine schöne, bewegte Sendung, Jan. Hat mir Spaß gemacht.
Ist jetzt unsere Sendung ist jetzt vorbei, meinst du, oder was?
Ja, unsere Sendung ist langsam vorbei.
Wie machen wir das? Wollen wir jetzt los?
Nächstes Mal, ganz kurz, Jan, ich habe noch eine Frage an dich. Mir hat jemand geschrieben, die großen 5, die können wir nicht machen, kriegen wir Ärger mit dem Tierschutz. Aber die Idee ist gut. Die großen 5 Tiere, von denen wir denken, dass wir sie im 1-zu-1-Kampf besiegen, ohne Waffen. Ich würde gerne deine 1
ganz kurz, da müssen wir gar nicht lange überlegen. Hundertprozentig, ich besiege auf jeden Fall ein Meerschweinchen beispielsweise.
Ja.
Ein Dropkick und liegt einfach in der Ecke. Bewusstlos, das erholt sich 2 Tage nicht.
Das geht mir darum, die größten Tiere, die großen 5 Tiere, von denen denkst, die größten 5 Tiere.
Die größten Tiere? Wir können schon mal auf, leicht schon,
Gibt's wieder Ärger vom Tierschutz?
Nein. Oh, Ulrich Tukow läuft schon. Haben wir nicht Ulrich Tukow, ist er nicht gecancelt worden von der Cancel Culture, weil er bei der verrückten, dummen Aktion. Ey, ich schick dir gleich mal den Link von Jan-Josef Liefers.
Hier wird keiner gecancelt, hier wird nur kritisiert. Nein. Wir sind höchstens criticized
Ja, ein bisschen wird auch gecancelt, aber so, dass keiner mitbekommt. Jan-Josef Liefers bei WDR aktuell, Martin von Mauschwitz, das guckst du dir an und du fasst es nicht, wie schlecht vorbereitet der ist.
Wo kann man das sehen?
Schick ich dir gleich den Link zu. So dumm! Gerne. Es ist so
mein
dumm!
Platz, willst du meinen Platz 1 wissen bei den Tieren, oder?
Ja, sag mal.
Panda-Bär, den mache ich fertig.
Locker. Ja, weil der Panda-Bär ist ein fauler Wichser. Selbst wenn er mega aggressiv ist, schläft er mitten im Faustkampf ein. Panda-Bär. Und weißt du übrigens, wo Panda-Bär verletzlich ist? Wenn du die schwarzen Stellen triffst, kippt er sofort bewusstlos um.
Vorsicht. Meinst du schaffst Zebra?
Zebra, ziemlich sicher. Ziemlich. Ja. Weißt du, was Zebras für ein Geräusch machen?
Wenn sie
das ist das Originalgeräusch von Zebras. Ehrlich.
Krass. Hast du mal für eine Sendung gemacht? Kannst du noch andere Tiere?
Nee, aber Panda-Bär weiß ich, ist ein echter Trick, habe ich im Überlebensbuch von den 3 Fragezeichen gelesen. Wenn man die an den schwarzen Stellen trifft, das ist wie wenn Mr. Spock den Todesgriff. Sofort K.O. Mr. Spock den Todesgriff. Das Ding ist aber, die weißen Stellen, das ist wie bei Street Fighter. Da haben die Kämpfer auch immer Schwächen und Stärken. Die weißen Stellen sind aber überdurchschnittlich hart. Wenn man die da trifft, sind die
brichst
quasi...
Brichst dir selber die Beine, die Hände.
Obwohl du mit der Hand draufhaust auf die weißen Stellen, brichst du dir das Bein.
Brich dir das Bein so. So, das war fest. Und flauschig für heute.
Ja, ich würde auf jeden Fall Abstand nehmen von Tieren mit Hörnern, weil da habe ich Schiss. Ich mache auch zum Beispiel nicht gerne, wenn mir jemand, eine fremde Person, Essen mit einer Gabel in den Mund steckt, weil, zum Probieren. Will ich immer selber machen. Ich hätte Angst vor Tieren mit Hörnern. Geißböcke, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, weißt du was, ich das haben wir auch nicht sagen. Ich finde es immer geil, wenn so ein Stier so ein Matador erwischt. Ich finde es nicht geil, wenn der stirbt da dran, aber ich finde es immer geil, wenn der Stier den einmal quer durch die Arena zieht und vielleicht noch einmal ein bisschen durchs Bein piekt, weil ich das einfach barbarisch immer noch finde, dass es sowas noch gibt.
Muss aber egal, eine Sache, wo ganz kurz, Tiere mit Hörnern, Widder, sind Scheißtiere mit Hörnern, weil die sind so gebogen, die sind einfach nur wie harte Ohren. Die zählen eigentlich nicht für mich in die Hörner.
Das ist wie eingewachsene Fußnägel. Der, weißt du, so, der ist ja so ähnlich, bringt überhaupt nichts, die Hörner.
Wieso ist der Widder eigentlich so ein komplett unterrepräsentiertes Scheißtier? Warum hat der eigentlich ein eigenes Sternzeichen? Und der Wal zum Beispiel nicht. Weil der Wal ist ein viel geileres Tier als der Widder.
Wie geil wär's, wenn du ein Sternzeichen Pottwal wirst.
Ja. Aber können da nicht mal Deutschlands wichtigsten 53 Schauspielerinnen mal eine Kampagne zu machen?
Ein Statement mal irgendwie ablassen?
Oder stell dir mal vor, die Sternzeichen würden sich umwandeln in Schauspieler. Was bist du für ein Sternzeichen? Ja, Jan-Josef Liefers.
Ich bin Hans Albers.
Guck mal da oben. Ach, guck mal an den Nachthimmel. Man sieht da so einen großen Hut.
Ich bin Udo Lindenberg.
Das war witzig, flauschig.
Das war es jetzt aber wirklich.
Für diesen Sonntag.
Genau, habt eine schöne Woche. Wir hören uns Mittwoch wieder mit Boomer Cringe.
Und viel gesagt, you are safe. Und ey, weißt du was? Ich fand es, diese Sendung waren wir schon ziemlich offen gesprochen, aber die krassesten Sachen, finde ich, haben wir in Boomer Cringe Ausgabe 14 und 15 besprochen. Die Ausgabe. Guck mal, such mal bitte. Boomer Cringe Ausgabe 14 und 15 bei Spotify. Das ist die härteste Fest- und Flauschig-Ausgabe.
Fand ich krass, dass du da auch so viel von deinen ganzen Weibergeschichten erzählt hast. Oh yeah, sorry. Ciao, mach's gut, tschüss.